Okay, we're going to begin.
Wir fangen jetzt an.
Good afternoon. I'm Harley Schlenger.
Einen schönen guten Nachmittag, ich bin Harley Schlenger. Im Namen des LaRouche politischen Aktionskomitees heiße ich Sie willkommen hier in dem Raum und über das Internet. Dieser Tag ist ein sehr besonders wichtiger Webcast, was sich hier entfaltet bei der Finanzkrise, nimmt ständig Fahrt an Fahrt zu. Es wird ständig behauptet, dass niemand hätte behaupten können, dass das kam. Doch trotz dieser Wiederholung ist es absolut falsch. Man hört noch eine weitere Sache. Es gibt niemand weiß, was zu tun ist, um dieses feudale System zu retten. Und diejenigen, die diesen Refrain wiederholen, sind absolut falsch. Es ist ein Privileg heute, Ihnen den Mann vorzustellen, der nicht nur diese Krise vorhergesehen hat, der wusste, dass sie kommt, sondern der Lösungen angeboten hat und international organisiert, um diese Lösungen umzusetzen. Bitte heißen Sie willkommen den Staatsmann und Ökonom Lyndon LaRouche.
Thank you.
In dieser letzten Woche,
letzten Donnerstag, habe ich eine Präsentation gegeben vor einem kleineren Publikum. Das war in New York. Und das gab eine Diskussion über das, was ich heute sagen würde. Und was ich damals sagte, ist aufgenommen worden, nicht die ganze Veranstaltung, aber die Bemerkung, die ich zu Beginn gemacht habe, und ist auch verbreitet worden in schriftlicher Form. Was ich im Wesentlichen sagte, ist Folgendes. Wir befinden uns heute in einer allgemeinen Zusammenbruchskrise des Weltfinanz- und Währungssystems. Es gibt keine mögliche Rettung dieses Systems als solche. Das heißt, das gegenwärtige Weltfinanz- und Währungssystem kann nicht gerettet werden. Der Versuch der Rettung würde uns den Planeten kosten. Entweder wird dieses System ersetzt, oder wir suchen uns einen neuen Planeten. Das ist etwa die Wahl, vor der wir stehen. Und ich denke, jeder, der geistig gesund ist, würde sagen, wir behalten diesen Planeten. Ja, Mars steht uns als Ausweichmöglichkeit nicht zur Verfügung. Es ist ziemlich kalt dort gegenwärtig.
Das bedeutet,
im Wesentlichen, dass die Welt heute unter einem imperialen System funktioniert, das Teil des britischen Imperiums. Und das britische Imperium ist nicht das Imperium als solches, sondern es ist ein internationales Finanzsystem, das zwar in England basiert, ist, aber international operiert.
In 1971.
Und seit dem Zusammenbruch des US-Dollar seit 1971 und damit zu dem Aufbau des hochspekulativen Marktes damals im Erdöl,
eines
kurzfristigen Marktes, seit dieser Zeit waren die USA nicht mehr in der Lage, den Dollar zu kontrollieren, sondern dieser Dollar ist durch eine Gruppe von Finanzinteressen in London kontrolliert worden. Das und dazu die Taten, die ab 1987 passierten, und zwar hauptsächlich durch den damaligen Chef des Federal Reserve Systems, Alan Greenspan, bedeutet, dass also dieser ganze Prozess eine neue Eigenschaft gewann. Das war, was Greenspan gemacht hat, war die Umsetzung eines von Michael Milken entworfenen Systems. Und Alan Greenspan hat das in gewisser Weise globalisiert. Das heißt, was im Juli letzten Jahres passierte, war nicht der Zusammenbruch eines kurzfristigen, also in dem Fall des Häusermarktes oder des Hypothekenmarktes. Er ist zusammengebrochen und ich habe das auch vorher gesagt, dass das passieren würde. Aber was da eigentlich kollabiert ist, war das System. Und dieses System beläuft sich auf mehrere Billiarden Dollar. Das sind also spekulative Währungswerte, die in diesem System existieren. Das ist also nominell mehr Reichtum, als auf der Welt überhaupt vorhanden ist. Und das ist alles versucht worden, diesen verrückten Dollar aufrechtzuerhalten, als internationale Währung, die nicht von den USA, sondern durch ein Kartell von Finanzinteressen kontrolliert worden ist. Und man hat sich dann bewegt in den Bereich des US-Häusermarktes, um Schulden aufzubauen, und zwar künstliche Schulden, um eine riesige Akkumulation, eine riesige Ansammlung von Schulden auf den internationalen Finanzmärkten zu stützen. Das kann mehr als eine, es können aber auch mehr als 10 Billiarden sein, Dollar. Es gibt also gar nicht genug Geld und auch gar nicht genug realen Wert, um diese Sachen abzudecken, diese ausstehenden Schulden. Das heißt, das System ist an einen Punkt gekommen, wo man heute entweder die Währungen opfern muss oder die Währungsansprüche, die gestellt werden, oder die Wirtschaft opfern muss. Es gibt also keine Chance, dass man das gegenwärtige Weltfinanzsystem bestehen lässt und gleichzeitig reorganisiert. Man muss daher das System in eine Bankrottreorganisation bringen, ein Reorganisationsverfahren. Man kann das tun, wenn man die Existenz der monetären, also der Geldsysteme als solcher, beendet. Was machen wir mit dem Geld nun? Wir gehen zurück zu einem regulierten US-Dollar. Denn unser System, unser amerikanisches System, ist in vielerlei Aspekten ein einzigartiges System auf der Welt. Wir sind eine wahre Nation, während viele Staaten Europas zum Beispiel keine wirklichen Nationen sind und keine richtigen Nationalstaaten. Denn dort herrscht ein parlamentarisches System und das ist kein wirklich souveränes System, denn diese Systeme werden von etwas anderem kontrolliert. Und zwar hauptsächlich von internationalen Finanzinteressen. Wir können also einfach auf die US-Verfassung zurückgreifen und uns einen kreditbasierten Dollar wieder erschaffen. Ein kreditbasierter Dollar geht einher mit unserer Verfassung, wo es heißt, dass kein Geld, kein Zahlungsmittel erzeugt werden darf, ohne Zustimmung des US-Kongresses, der über Gesetzesvorlagen und Vorschläge und vor allen Dingen Taten des US-Präsidenten entscheidet. Das heißt, wenn wir unsere eigene Verfassung heranziehen, dann gibt es also nur Dollar oder Dollar-Äquivalente, die verhandelbar sind. Und darüber wird abgestimmt durch das US-Repräsentantenhaus, im Besonderen diesen Teil des Kongresses. Das heißt, hier gibt es keine internationale Geldquelle, aus der unsere Währung stammt. Das ist nicht legal. Sondern die Währung kommt von der souveränen US-Bundesregierung. Das heißt, diese Regierung erzeugt das Geld. Das heißt, das ist der Präsident bzw. die Präsidentschaft in Zusammenarbeit mit dem Kongress. In Europa ist das überhaupt nicht der Fall. In Europa werden die Geldsysteme nicht durch die Regierungen kontrolliert, sondern durch Zentralbankensysteme. Die mögen mit Regierungen verhandeln und auch in Übereinkünfte kommen mit Regierungen, aber die Regierungen kontrollieren nicht das Währungssystem. Und das ist das Wesen und der Kern des Freihandelssystems, dass die Regierungen nämlich keine wesentliche Kontrolle haben über die Währungen den Kredit und die Schulden. Also hier, in unserer Situation, ist künstliches Geld erzeugt worden, wo Leute also gegen bestimmte Versprechungen Geld bekommen haben. Einen geringeren Betrag als der dann letztlich zurückgezahlt werden muss. Und das hat uns ein System geschaffen, das irgendwo in der Reichweite von Billiarden aufgebläht ist. Und diese Schulden werden niemals bezahlt werden. Wir könnten diese Schulden überhaupt nicht bezahlen. Das heißt, wir werden sie auch nicht bezahlen. Was macht man in Fällen wie solchen? Nun, oder was tun die USA mit unserer Verfassung? Man setzt solche Schulden in Bankrott. Und was tut man mit denen im Bankrott? Nun, die werden aussortiert. Die Ansprüche, die unterstützt und gestützt werden sollten, werden auch unterstützt. Und die anderen werden einfach warten oder wegsterben. Die Mehrheit der Ansprüche, die heute ausstehen, als nominelle Ansprüche gegen bestimmte Länder, werden gelöscht werden müssen. Und das, was bezahlt werden muss, wird auch bezahlt werden. Ja, der Rest niemals. Wir werden niemals bezahlt, egal unter welchen Umständen. Ja. Es gibt also tatsächlich zwei Möglichkeiten. Entweder wir lassen die Welt kollabieren durch Hunger und Massenkatastrophen, oder wir führen eine geregelte Bankrottreorganisation durch. Und wie das funktioniert, habe ich spezifiziert. Und das ist sehr, sehr wesentlich. Ich habe vor allen Dingen vier Nationen im Kopf, die dafür wichtig sind. Vier Nationen, die gemeinsam die größte Konsolidierung der Macht auf diesem Planet repräsentieren. Das sind die USA, Russland, China und Indien. Andere Nationen können dazukommen, können dort mit einsteigen. Wir bringen die Welt durch eine Bankrottreorganisation. Wir benutzen die US-Verfassung als Grundlage dafür. Die US-Verfassung ist einzigartig, weil wir eben diese Art von Verfassung haben. Das macht die USA so besonders. Denn unser Dollar ist kein monetärer Dollar, sondern ein Kreditdollar. Mit anderen Worten, die USA schaffen eine Obligation, eine Schuld der US-Regierung, die in Geld ausgedrückt werden kann. Das ist die Schuld, die wir haben, die einzige. Andere sind nicht gültig. Andere Länder haben andere Systeme. Wenn nun die USA sagen, dass wir unseren Dollar unterstützen werden und damit in Übereinkünfte kommt mit Russland, China, Indien und anderen Ländern, um die Welt durch das Weltsystem durch ein Reorganisationsverfahren zu bringen, das würde heißen, dass wir viel dieser monetären Obligationen einfach löschen und aus dem System streichen. Es gibt keine andere Chance für diesen Planeten. Denn wenn man hier versucht, Billiarden von Dollar von ausstehenden Ansprüchen einzufordern, von wem fordert man die ein? Und was mit welchen Mitteln? Und was wird der Effekt sein davon? Es ist gegen jedes Naturrecht, um solche Schulden einzutreiben. Wie viele Leute muss man umbringen, um das zu schaffen? Wie viele Länder müssen zerstört werden, damit diese Schuld eingetrieben werden kann? Wir haben also diese Vereinbarungen über Geldsysteme und so weiter auf der Welt, die aber allerdings keine Regierung wirklich verantwortlich ist. Das hat eine riesige Schuld erzeugt auf der Welt, die nie bezahlt werden kann. Ja, das System ist offensichtlich bankrott. Das heißt, das System wird in der Form beendet und bankrott reorganisiert. Wie funktioniert das? Nun, jeder Kredit, den wir in den USA erschaffen, in Geldform, mit uns in Übereinkunft mit unserer Verfassung.
Ja.
Und das muss in jeder Instanz durch den Kongress bestätigt werden und durch die Bundesregierung in Gang gesetzt. Und so werden wir nicht nur unsere eigene Währung auf regelrechter Weise in Umlauf bringen, sondern wir als souveräne Nation können in Vertragsvereinbarungen mit anderen Ländern treten, was bedeuten würde, dass andere Länder innerhalb dieses Vertragswerkes in den Genuss desselben Systems kommen, das wir mit unserer Verfassung in den USA errichtet haben. Und das ist die einzige Möglichkeit, mit der wir aus diesem Kollaps herauskommen können. Das heißt, wir schaffen eine Gruppe von Nationen, die in Verträge gehen mit den USA, Verträge unterzeichnen, sodass wir auf die Art und Weise ein neues System, ein Kreditsystem erzeugt haben, welches das existierende oder noch existierende Geldsystem ersetzen kann. Und alles, was in diesem Kreditsystem geschützt wird, ist solide. Und der Rest wird mal eben auf einem Boden verteilt und wir werden sehen, was davon noch verwertbar ist. Das ist ein Bankrottverfahren. Also wir brauchen ein neues Kreditsystem zwischen diesen Nationen, Russland, China, Indien und den USA. Und wenn die sich darauf einigen können, dann werden die meisten Länder der Welt freudig dieser Sache beitreten. Das heißt, wir können damit ein Kreditsystem schaffen, das einem monetären, einem Geldsystem entgegensteht. Auf die Art und Weise können wir in großem Maße Kredit erzeugen für die physische Wirtschaft. Wir können einen Wiederaufbau, einen Aufschwung organisieren, in der Form, wie das Franklin Roosevelt in den 1930er und 40er Jahren in den USA getan hat. Das ist die einzige Alternative, die es gibt. Nun, das bedeutet politisch das Ende des britischen Imperiums oder das Ende dessen, was man als britisches Imperium kennt. Dann ist das gegenwärtige Weltreich. Es gibt außer diesem britischen Imperium kein anderes Imperium auf dieser Welt zurzeit. Der Versuch, andere Systeme mit dem Wort Imperium zu bezeichnen, wird ein Fehlschlag sein. Das britische Imperium ist das einzige, was als Imperium derzeit auf der Welt existiert und dieses Imperium kontrolliert den Dollar. Und unter diesen Bedingungen können wir uns dann dem Wiederaufbau der Welt zuwenden. Das heißt, Schluss mit dem Freihandelssystem, wir kehren zurück in ein protektionistisches System mit festen Wechselkursen zwischen den Währungen. Die sind natürlich justierbar durch Vertragsvereinbarungen, aber diese Währungswerte werden nicht einfach gegeneinander frei schwebend sein oder frei schwankend sein. Und wir brauchen das, um Infrastrukturinvestitionen in großem Maßstab voranzubringen. Und hier liegt die Quelle für den Wiederaufbau dieses Planeten. Das ist die einzige Lösung, die wir haben für dieses Problem. Jeder andere Vorschlag ist verrückt. Das heißt, jedes Scheitern, meinem vorgelegten Plan hier zu folgen, ist wahnsinnig. Das heißt, die Leute, die geistig gesund sind, werden deswegen zustimmen mit dem, was ich hier gesagt habe.
So,
das habe ich also umrissen als Grundriss dessen, wie man die Weltwirtschaft wieder aufbauen kann. Das ist ein System, was funktioniert. Immer, wenn wir das benutzt haben, hat es funktioniert. Wir haben es unter der Präsidentschaft Franklin Roosevelts geschafft. Und wie geht es dann weiter? Nun, wir haben heute die Situation, dass die physische Wirtschaft ziemlich schlecht aussieht. Viele Leute sind in Gefahr, das Leben vieler Leute und auch die physischen Lebensumstände der meisten Menschen sind in Gefahr und werden schlechter. In vielen Teilen der Welt wird gehungert. Ein großer Teil der menschlichen Bevölkerung ist in absolut verzweifelter Gefahr wegen der gegenwärtigen Organisation der Nahrungsmittelproduktion und Verteilung. Das ist ein System, das massenmörderisch ist. Und die Globalisierung ist im Grunde ein Verbrechen gegen die Menschheit. Wir haben ein System, wie Sie vielleicht am Fall von Monsanto kennen, wo in einem Land Nahrungsmittel angebaut werden, um in einem anderen Land verzehrt zu werden. Ja. Das heißt, Länder ernähren sich nicht mehr selbst. Ja. Es wird Nahrung produziert für andere Länder unter den gegenwärtigen Bedingungen der Welthandelsorganisation. Das heißt, für die Nahrungsmittel, die man selber verbraucht, muss man sich an andere Länder wenden, die produzieren, was man selber braucht. Und der Mittelsmann bei der ganzen Sache, die internationale Finanzgemeinde, bestimmt all dieweil den Preis, den die Länder bekommen, die Nahrungsmittel exportieren, und den Preis, den die Länder bezahlen, die die Nahrungsmittel brauchen. Und was wir kürzlich damit getan haben, ist, die unabhängigen Nahrungsmittelproduktionskapazitäten von Ländern zu zerstören. Ja, Länder, die jetzt vom Gutdünken dieses Welthandelssystems abhängen. Das heißt, die Welthandelsorganisation sollte umgehend abgeschafft werden. Das ist ein Verbrechen gegen die Menschheit, die alleine die Existenz dieser Vereinbarung. Die Länder sollten in der Lage sein, selber Nahrungsmittel herzustellen. Ja, natürlich gibt es immer Nahrungsmittel, die man aus anderen Ländern braucht. Aber die Souveränität, was die Produktion und die Konsumtion von Nahrungsmitteln angeht, ist primär. Und die muss für Länder gegeben sein. Die meisten anderen Dinge, die mit der Globalisierung zusammenhängen, müssen aufhören. Das heißt natürlich, dass man sich von den gegenwärtigen Trends in der Politik völlig trennt. Es muss in eine völlig andere Richtung gehen. Nahrungsmittelpreise werden international überwacht werden, um sicherzustellen, dass dieser Betrug aufhört. Man muss sich darüber klar werden, dass Milliarden von Menschenleben derzeit in Gefahr sind wegen der Welthandelsorganisation und ähnlicher Vereinbarungen. Das ist das Problem, was wir haben. Und die Lösung, die wir dafür haben, ist, Macht zu benutzen, um ein neues System zu etablieren von festen Wechselkursen, ein Kreditsystem und damit große Projekte in Gang zu bringen, Infrastrukturprojekte in den verschiedenen Ländern und die Möglichkeiten zu schaffen, dass Länder weltweit sich aus dieser Krise heraus produzieren können. Natürlich fragen Leute, ja, warum müssen wir denn das machen? Können wir nicht einfach langsame und kleinere Schritte machen? Und ich frage Sie mal, wenn Sie auf den Schienen langlaufen, der Zug kommt Ihnen entgegengefahren, meinen Sie, Sie sollten langsam handeln und bedacht? Und wir brauchen diese vier großen Länder, die ich genannt habe. Die sind nicht nur als Nationen verschieden, sondern sie haben ganz verschiedene Charakteristika als Nationen. Wir in den USA haben gewisse Charakteristika, die einzigartig sind für uns. Ähnlich ist es in Russland und auch in China findet man ganz einzigartige Bedingungen, die man in den anderen Ländern eben nicht vorfindet. Aber ein großer Teil der Menschheitsbevölkerung lebt in diesen vier Ländern. Oder und dann gibt es natürlich Länder, die mit diesen Ländern zusammenhängen. Japan zum Beispiel, dessen Markt im Grunde prinzipiell erstmal Asien ist. Und der beste Markt sind technologische, hochwertige Produkte, die von Japan in die umliegenden Gebiete geliefert werden, zum Beispiel nach Sibirien. Aber Korea zum Beispiel, besonders natürlich Südkorea, aber Korea insgesamt hat ein sehr wichtiges Potenzial. Korea wiederum ist ein anderes Land als Japan oder China oder Russland. Und Korea ist in diesem Sinne auch ein sehr, sehr wertvolles Land, weil es eben nicht dasselbe ist wie Russland oder China oder Japan. Das heißt, die Kombination dieser Länder mit verschiedenen Charakteristika ist ein sehr, sehr wichtiger stabilisierender Faktor in der Weltsituation. Und auch in der Produktion. Indien wiederum ist noch ganz anders. hat aber ähnliche Probleme wie die anderen Länder. Eins der gewöhnlichsten Probleme oder der meistverbreiteten ist Energie, Strom. Wir haben natürlich Kernenergie und Kernenergie ist eigentlich die einzig adäquate Strom- und Kraftquelle, um mit diesen Problemen umzugehen. Und das und diese Kraft misst man nicht in Kalorien. Nur ein Idiot würde sowas machen. Denn ein Kilowatt aus Sonnenlicht oder aus nuklearer Energie sind zwei völlig verschiedene Sachen. Man kann ein Kilowatt Kernenergie nicht ersetzen durch ein Kilowatt von Sonnenenergie. Denn Sonnenlicht ist gewöhnlich eine sehr, sehr schwache Energiequelle. Das Beste, was man mit Sonnenlicht machen kann, ist das, was natürlich schon passiert. Sonnenlicht hat eine relativ geringe Energiedichte, wenn es also auf den Erdboden trifft. Das Nützlichste, was durch das Sonnenlicht geschieht, ist, dass es hilft beim Pflanzenwachstum. Wie das passiert, ist natürlich der bekannte Fall der grünen Pflanzen, wo man Kraft, die Sonnenkraft im Grunde so versteht, wie die grünen Pflanzen wachsen. Denn in diesen Grünpflanzen gibt es Chlorophyll und Chlorophyll hat eine ganz hervorragende Eigenschaft. Das individuelle Chlorophyllmolekül, was also so ein polygonisches Molekül ist, wenn man es also unter dem Mikroskop anschaut, es hat also einen ganz, ganz langen Schwanz, wie so eine Art Antenne und dann einen Kopf mit einem Magnesiummolekül drin und das Sonnenlicht trifft auf diese Antenne und wird von einigen dieser Moleküle eingefangen. Und die Kraft, die also sich auf diese Antennensektion überträgt, treibt jetzt diesen Magnesiumkopf, diesen Magnesiumkomplexkopf an. Und diese Moleküle interagieren und was dann passiert, ist, dass diese Moleküle die Energieflussdichte vergrößern. Und zwar die Energieflussdichte des Sonnenlichtes, das sie aufgefangen haben. Und diese intensivere Power, Kraft, ist jetzt in der Lage, Kohlenstoffe umzuwandeln. Also CO2 zum Beispiel zu verwenden und Sauerstoff zu produzieren. Und dieses Chlorophyll in den großen Mengen kühlt dann die Erdoberfläche ab, indem es zum Beispiel Wüsten in ganz was anderes verwandelt. Das heißt, reguliert also auch die Temperatur weltweit. Und das meiste, das Leben auf der Welt existiert zum großen Teil abhängig von diesem Prozess, der Aktion des Sonnenlichtes mit dem Chlorophyll und damit zu dem Antrieb von der Erzeugung der Lebensbedingungen durch die Bäume und andere Pflanzen für alle anderen Lebewesen. Wenn man nun das Sonnenlicht als Solarenergie benutzt und versucht damit direkt etwas zu erhitzen, was tut man dann mit dem Klima? Nun, die Temperatur wird erhöht. Pflanzen kühlen den Planeten, das ist ganz einfach. Das heißt, und auf diese Art und Weise erzeugt man eine künstliche Wüste. Wenn man einen grünen Planeten also quasi haben will, kommt eine Wüste dabei raus. Und dann sagen Leute, das soll besser für die Natur sein? Das ist also nur Idioten, denken so darüber nach. Das Wichtigste hier ist natürlich also in dem Falle die Energieflussdichte bei Kraftquellen zu vergrößern. Man kann natürlich anfangen und Unterholz oder Holz zu verbrennen oder Gräser. Das ist nicht sehr effizient. Wenn man zu richtigem Holz fortschreitet, ist es etwas besser, aber immer noch nicht perfekt. Dann geht es weiter zur Holzkohle, die also eine etwas größere Energiedichte hat. Oder zur Kohle, die wiederum um einiges effizienter ist. Man kann also noch eine effizientere und kondensiertere Form finden im Koks und dann im Petroleum, im Erdöl. Es gibt also verschiedene Arten auch von Erdgasen, die noch ein bisschen bessere Bilanz haben. Wow. Und dann geht man zur Kernenergie und auf einmal ist man um den Faktor 1000 nach vorn gesprungen. Also Hochtemperatur, gasgekühlte Reaktoren, da geht richtig was los. Also der Kugelhaufenreaktor, das Kugelhaufenreaktormodell zum Beispiel, kann benutzt werden, um auf großem Maßstab Wasser zu entsalzen. Also man kann Massen von Wasser hervorbringen und damit Lebensbedingungen schaffen. Man benutzt Erdöl nicht so, wie das heute gemacht wird, indem man das also zu Schwarzmarktpreisen um den halben Planeten schifft. Man könnte also damit synthetische Kraftstoffe erzeugen, die viel, viel effizienter sind. Und wenn wir den Schritt noch machen zur Kernfusion, die noch Zehntausende, einen Faktor von 10.000 oder noch höher weiter ist in der Energieflussdichte, dann sind wir auf dem richtigen Weg. Das heißt, zu größeren Energieflussdichten zu gehen, bedeutet, dass wir die Lebensbedingungen dieses Planeten für die Menschheit insgesamt verbessern. Und das ist natürlich genau das, was wir zu tun wünschen sollten. Indien zum Beispiel, nehmen wir den Fall Indien. Indien hat eine große Reserve an Thorium. Thorium ist nicht sehr sinnvoll, wenn es darum geht, Kernwaffen herzustellen. Für Kraft- und Stromsysteme allerdings ist es sehr, sehr hilfreich. Das heißt, der Thoriumreaktor kann von Indien benutzt werden, um die Energieflussdichte in seinem Gebiet, in Indiens Gebiet, zu vergrößern. In Indien sind etwa 70% der Bevölkerung nicht besonders gut ausgebildet, sind nicht sehr qualifiziert technisch. Das wird einen aber nicht aufhalten, denn wenn man pro Kopf die verfügbaren Kraftquellen, die Stromquellen, vergrößern kann, dann kann man dafür sorgen, dass dieselbe Arbeitskraft, die nicht sehr effizient ist, nicht sehr gut trainiert ist, und kann die Produktivität dieser Bevölkerung vergrößern, ohne dass man also das individuelle Handeln dieser Leute beeinflusst. Das heißt, man schafft hier eine Umgebung, in der dieselben Fähigkeiten, zum Beispiel eines Arbeiters in einem Dorf, mehrfach vergrößert werden können, mehrfach multipliziert, indem man die ganze Umgebung verändert. Das heißt, dieselbe Methode, die wir also benutzt haben, um die Umgebung der Produktion zu verändern und zu verbessern. Und wir benutzen das dann als Hebel, um die Produktivität pro Kopf tatsächlich zu erhöhen. Das heißt also, indem man sich darauf konzentriert, die grundlegende Infrastruktur zu verbessern, hat man bereits einen großen Einfluss auf die Produktivität pro Kopf und Quadratkilometer in der Bevölkerung. Die Frage wird aufkommen, denn das kommt immer wieder. Sollten wir nicht wieder Autos herstellen? Nein! 2005 habe ich noch dafür gekämpft und dann ins Jahr 2006 hinein. Der Kongress der USA hat diesen Vorschlag, die Autoindustrie zu retten, sterben lassen im Februar 2006. Und jetzt sind dieselben Idioten, die damals die Autoindustrie haben draufgehen lassen, im Februar 2006, die reden jetzt auf einmal davon, dass wir jetzt wieder Automobile herstellen sollten. Nachdem wir nicht nur den Markt zerstört haben, sondern auch die Fähigkeit, die Automobile herzustellen. Denn Automobile sind eine Art von Fantasieleben. Die USA haben überhaupt kein Interesse daran, in so eine Produktion wieder zu gehen. Das ist attraktiv für Menschen, die nicht nachdenken. Als im Februar 2006 die Autoindustrie im Grunde dicht gemacht worden ist, als ich dafür gekämpft habe, dass es offen gehalten wird, warum wollen diejenigen, die dafür gesorgt haben, dass es geschlossen wird und abgeschafft wird, das jetzt auf einmal wiederbeleben? Was soll denn das? Die Sprecherin des Repräsentantenhauses war eine von den Leuten, die dafür gesorgt hat. Und jetzt will sie, dass wir wieder Automobile produzieren? Was ist hier los? Das ist Betrug. Was wir jetzt brauchen, sind nicht Autos, die in den USA produziert werden. Es werden viel zu viele Autos produziert weltweit. Warum sollten wir jetzt ausgerechnet die Automobilproduktion wieder hochfahren? Sollen wir die Dinge einfach produzieren, um sie uns anzuschauen? Wie wäre es, wenn wir was anderes versuchen? Schauen wir uns doch mal die Autobahnen hier an. Wie sieht es denn da aus mit dem Stau? Wie viel Zeit verbraucht man, wenn man jeden Tag von und nach Washington pendelt mit dem Auto? Zwei Stunden pro Fahrt? Wie viel Maut wird da gezahlt? Wie viele Stunden an persönlichem Leben verliert man durch diese Reisevariante, anstatt ein Hochgeschwindigkeits öffentliches Transportsystem zu haben? Ohne Autos zu fahren und diesen ganzen Gestank herumzustehen und krank zu werden? Wer hat denn schon gerne viel weniger Zeit für seine Familie? Wenn man 5 Stunden damit täglich zubringt, im Auto herumzufahren, wenn man also in der Familie zwei Erwachsene hat, die beide arbeiten, was für eine Art Familienleben schafft man denn hier eigentlich, wenn Amerikaner unter solchen Bedingungen leben? Sollten wir statt all dieser Autos, den ganzen Gestank und auf den Autobahnen und so weiter, wäre es nicht besser, wenn wir schnellere Transportsysteme hätten, effektivere, kürzere Wege und dadurch bessere Familiensituationen, wo man vielleicht ein paar Stunden pro Tag Zeit hat für vielleicht sowas wie ein normales Familienleben, um sich mal anzugucken, was die Kinder eigentlich machen? Fehlen uns nicht saubere Energiequellen? Fehlen uns nicht Investitionen im Industriebereich?
So therefore, if we have and don't, do you have clean water? Do any of you remember the time?
Kann sich irgendjemand erinnern an die Zeit, als man frisches Wasser, als man irgendwo in einer Stadt aus dem Wasserhahn sauberes Wasser bekommen konnte? Können Sie sich erinnern, wann das war? Wie viele Flaschen Wasser, die Sie kaufen, trinken Sie pro Tag? Wie viel kostet Sie das?
Ja?
Wie viel hat das gekostet, als man dieselbe Wassermenge einfach aus dem Wasserhahn bekommen konnte? Das heißt, die Lebensbedingungen zeigen doch deutlich, dass wir uns fehlt Infrastruktur, ganz deutlich. Es gibt natürlich so Verrückte wie den Bürgermeister von New York. Und da kann man sich ein Stück Bürgersteig kaufen und dann kann man eine Mautstation sozusagen an beiden Enden seines eigenen Bürgersteigstückes hinstellen. Und das ist nicht, was ich meine. Sondern wir brauchen ein Transportsystem, was zum großen Teil umsonst funktioniert, frei von Geld. Diese Mautstellen, die nützen uns überhaupt nicht. Die Leute werden hier beschissen. Was wir brauchen, ist eine Umgebung, die zum größten Teil frei funktioniert. Und ich meine nicht einfach nur umsonst, sondern etwas, was als wesentlicher Teil des Lebens da ist und zur Verfügung steht, um die produktiven Kräfte pro Kopf und Quadratkilometer zu erhöhen. In vielen Teilen der Welt gibt es arme Leute, die keine Infrastruktur haben. Und man bekommt oftmals keine großartig vergrößerte Produktivität, wenn man versucht, die Produktionsstelle an sich effektiver zu machen. Oder wenn man, sondern man kann die Pro-Kopf-Produktivität erhöhen, indem man die gesamte Umgebung verändert. Wenn man zum Beispiel etwas gegen das Ungeziefer tut in Afrika, dann werden vielleicht auch die Nahrungsmittel überleben. Afrika ist ein wunderbar produktives Land, was die Landwirtschaft angeht, aber das meiste dieser Nahrungsmittel erreicht niemals den Mund eines Menschen und wird nie gegessen. Was also da in den USA und auch in anderen Teilen der Welt notwendig ist, ist eine verbesserte Infrastruktur, um die Produktivkräfte der menschlichen Arbeitskraft pro Kopf und pro Quadratkilometer zu vergrößern. Und wir müssen das auch in den USA tun. Denn wir haben hier eine Bevölkerung, die während der letzten 40 Jahre, also 40 Jahre, Produktivität verloren hat. Die USA hat über 40 Jahre hinweg pro Kopf die Produktivität verringert. Das ging 1967, 1968 los. Und seitdem gibt es ein Netto-Schrumpfen der Infrastrukturentwicklung. Über diese Zeit hinweg haben wir unsere Industrien verloren, unsere Produktionskapazitäten, wir haben unsere Wissenschaft verloren, wir haben viele Menschen, die Arbeit machen, die überhaupt keine Arbeit ist, sondern eine reine Arbeitsbeschaffung. Das ist ein sogenannter Service-Sektor. Die Menschen in unserem Land haben gar nicht mehr die Fähigkeiten zu produzieren, die vor 40 Jahren existierten. Das ist uns verloren gegangen. Wir waren jetzt 40 Jahre lang wahnsinnig. Seit dem Fiskaljahr
67-68.
Das war ein Desaster unter Carter. Wir haben die US-Wirtschaft komplett ruiniert. Und zwar durch David Rockefeller und die Trilaterale Kommission. Die USA sind zerstört worden. Oder schauen Sie sich Deutschland an, seit 1990. Die deutsche Wirtschaft ist zerstört worden. Auf wessen Befehl? Auf Margaret Thatchers Anordnung, die mit der Unterstützung von George H.W. Bush, dem Senior, und Mitterrand. Deutschland, was wirklich ein Motor war für die Wirtschaftsentwicklung, ist zerstört worden. Auf Anordnung dieser Menschen. Und ähnliche Sachen sind im Rest der Welt passiert. Polen sieht heutzutage viel, viel schlimmer aus, als es unter dem Warschauer Pakt war. Und anderen Mitgliedsländern das Rad für gegenseitige Wirtschaftshilfe sehen genauso aus. Wir haben ganz wesentliche produktive Kapazitäten des ganzen Planeten vernichtet. Durch die Politik der letzten 15, 20 Jahre. Das heißt, wir brauchen technologische Durchbrüche, die erreichbar sind. Aber wir müssen auch gleichzeitig die Technologien zur Anwendung bringen, indem wir die Infrastruktur verbessern. Indem wir also bestimmten Arbeitskräften ermöglichen, ihre Produktivität zu erhöhen. Wir haben tatsächlich nicht mehr die Fähigkeit in der Bevölkerung, die wir vor 40 Jahren hatten. Die ist weg. Und wir sind gerade dabei, noch viel mehr zu verlieren. Schauen Sie sich die Luftfahrtindustrie an. Die meisten modernen Flugzeuge, die wir entwickeln, fliegen gar nicht. Wir fliegen alte Maschinen, ältere Technologien. Wir haben die Technologie verloren, die wir einst hatten. Relativ gesehen. Wir werden uns darum kümmern. Das heißt aber, wir brauchen diese Entwicklung der grundlegenden, der Basisinfrastruktur, um die Produktivität pro Kopf zu erhöhen und um diesen Prozess zu benutzen, um die Bevölkerung Stück für Stück für Stück wieder in diesen Produktionsprozess zu integrieren, um die Fähigkeiten auch hervorzubringen, die wir vor 40 Jahren hatten. Das heißt, also jetzt da Geld reinzustecken, um Automobile herzustellen, die wir gar nicht verkaufen können, um mit anderen Ländern etwa in Wettbewerb zu gehen, die tatsächlich noch Autos herstellen,
while Japan and Germany, especially Japan and Korea,
Japan, Deutschland, Korea haben ja ihre Produktivität vergrößert, was die Automobilproduktion angeht, während wir das nicht gemacht haben. Wir haben alte Technologien weiter produziert, um sogenannte moderne Autos hervorzubringen und zu produzieren. Wir können da nicht mehr mithalten. Wir können uns mit diesen Ländern nicht messen. Und das war eine ganz bewusste Entscheidung in der Politik. Das heißt, wir müssen uns zu einer energiedichten Politik dafür entscheiden. Denn andernfalls wird das nichts werden. Wir brauchen ein System von großer Energiedichte in der Infrastruktur. Das heißt also, diese ganze Straßen, dieser ganze Autobahnbau muss aufhören. Wir brauchen wieder Massenverkehrsmittel. Wir hatten mal die Vorstellung, dass jeder Bundesstaat der USA Produktion im eigenen Staat entwickelt, sodass man Produktion und Produktionsfähigkeiten und Kapazitäten in den ganzen Vereinigten Staaten erzeugt und verteilt. Es gab nicht so eine Mega-Industrie, wo dann in irgendeiner Ecke eines Bundesstaates die gesamte Industrie dieser Art angesiedelt war, sondern es gab eine Balance von Landwirtschaft, Industrie und Infrastruktur in den einzelnen Bundesstaaten, also wenigstens bis zu einem gewissen Grad. Und wir haben dann die Produktivität sozusagen über das Land verteilt. Wir wollten nicht, dass große Industrien die ganzen kleinen Betriebe aufkaufen.
Das heißt,
da waren natürlich viele Fehler dabei, aber was wir vor 40 Jahren gemacht haben, relativ zu heute, war geistig gesund, verglichen mit dem, was man heute sieht, was wirklich relativ verrückt ist. Das heißt, unser erstes Ziel ist natürlich zu tun, was unmittelbar getan werden kann.
Und measure what we assign people to do to what the present skills are out there.
Und das heißt, wir müssen natürlich auch Aufgaben erschaffen, die sich mit dem Level der Fähigkeiten auseinandersetzen. Das betrifft zuallererst mal unser Ausbildungssystem. Und da muss man feststellen, wir brauchen ein Schul- und Ausbildungssystem für Menschen und nicht für Affen. Ja. Denn Kinder verwandeln wir heutzutage in emotional völlig gestörte Affen. Ja, und die Trainingsprogramme, durch die diese armen Leute durch müssen, vergrößert eben diesen Effekt. Uns muss also klar werden, dass die Politik, die Veränderung der Politik in den letzten 40 Jahren uns komplett ruiniert hat. Und das muss umgekehrt werden. Und wir müssen uns erinnern, wie das passiert ist. In den 20er und 30er Jahren, vor der Wahl Franklin Roosevelts zum US-Präsidenten, also nach dem Ersten Weltkrieg, haben führende Finanzkräfte der Welt den Weg eingeschlagen zu einem internationalen Faschismus. Das war die Politik. Deutschland hat den Faschismus nicht erzeugt, sondern das kam von Großbritannien. Hitler ist in Deutschland durch die Briten eingesetzt worden, mit Unterstützung und Hilfe von Leuten wie zum Beispiel dem Großvater des gegenwärtigen US-Präsidenten, Prescott Bush. Prescott Bush hat persönlich die Anordnung gegeben, die die Bank refinanziert hat, mit der die NSDAP vor dem Bankrott bewahrt wurde, Ende 1932, was Hitler ermöglicht hat, im Januar 1933 zum Diktator Deutschlands zu werden. Und diese Leute, Prescott Bush und andere, sind bis an den Punkt, wo wir selber gegen Deutschland in den Krieg gezogen sind, auf der Seite der Nazis geblieben. Und dann gab es natürlich Ärger für diese Leute. Also die ganze Gruppe von Wall Street war im Grunde genauso faschistisch wie Hitler. Die haben Hitler geschaffen und auch Mussolini. Winston Churchill ist bis zu der Zeit, in der Mussolini nach Frankreich einfiel, ein Unterstützer Mussolinis gewesen. Und selbst danach stand er ihm freundschaftlich gegenüber. Churchill hat auch Hitler noch unterstützt, bis Deutschland dann Nazi-Deutschland in Frankreich einfiel. Also Hitler war nicht ein deutsches Produkt. Das Hitler-Deutschland ist ein Produkt hauptsächlich von London gewesen, mit Unterstützung vieler Leute in den USA. Wie zum Beispiel diesem Großvater unseres noch Präsidenten, Prescott Bush. Und was da passierte, in diesem Prozess, als Franklin Roosevelt Präsident wurde, und zwar trotz der Einsprüche und der Gegnerschaft der Wall Street-Gruppen, die Mussolini unterstützt hätten und hatten, hat trotz all dieser Leute, Roosevelt es geschafft, die USA davor zu bewahren, in dieselbe Richtung zu gehen. Und die Briten haben sich irgendwann dazu durchringen können, da mitzumachen, als Hitler nach Frankreich einmarschierte und damit die Vereinbarung mit Großbritannien gebrochen hatte.
So, what we did in my generation, in going to war,
in meiner Generation also, die in den Krieg ging gegen Hitler,
and in setting up what Roosevelt intended to become a post-war,
und durch das, was Roosevelt als Nachkriegsentwicklung beabsichtigt hatte, ist die Geschichte zum Besseren geändert worden.
Franklin Roosevelt died.
Aber in dem Moment, als Franklin Roosevelt gestorben war, ging für uns der Ärger los. Ich war damals dabei und es sind vielleicht noch zwei, drei andere hier im Raum, die das noch miterlebt haben. Und es ging so schnell, wie sie nur konnten, so schnell, wie man das also umsetzen konnte, wurde die Uhr wieder zurückgedreht und die Richtung von Roosevelt komplett geändert. Und zwar in die Richtung, der Roosevelt absolut gegenüberstand und gegen die er gekämpft hat. Und das ist die Wurzel unseres Problems. Das heißt, was ich heute also vorschlage, was für jeden wirklich klar ist, der sich mit der damaligen Zeit auskennt, da ist jedem sofort klar, das ist die Politik, die auch Franklin Roosevelt geleitet hat. Das bedeutet für mich, dass ich in dieselbe Richtung gehe wie Roosevelt. Und das heißt auch denselben Leuten in den Arsch trete. Denn die Richtung, die ich hier bekämpfe, ist die einer Politik hin auf einen Weltfaschismus. Das ist die Charakteristik des Präsidentschaftswahlkampfes gewesen dieses Jahr. Und man nennt das ganze Ding Globalisierung. Das heißt, wir sind hier zerstört worden. Ja, seit dem Ende des letzten Krieges, aber ganz besonders seit 1967-68. Das ist kein natürlicher Prozess. Sondern es ist die natürliche Folge einer Intention, was die Politik angeht, die in die falsche Richtung geht. Wir kollabieren nicht, weil wir die Umwelt überbelastet haben oder über unsere Fähigkeiten hinwegging, sondern wir kollabieren, weil wir kollabieren sollten. Also wie damals in den 20ern und frühen 30ern, die Richtung, die wir damals hatten. Mit der Wahlkampagne, die wir gerade erlebt haben, haben wir so ein richtiges Nachspiel von 1932 bekommen, nur dass damals Roosevelt gewonnen hat. Unser einziges Problem heute also kommt daher, dass wir diese Veränderung gemacht haben. Und die Frage, die wir uns stellen müssen, ist, wollen wir überleben? Wenn wir überleben wollen, dann bietet uns, was Roosevelt geschaffen hat, eine Lektion im Überleben. Wir können das. Aber wenn wir diese Lektion nicht lernen und ernst nehmen, werden wir nicht überleben. Tatsache ist, mit den gegenwärtigen Bedingungen, wenn diese Veränderungen nicht kommen, die ich vorgeschlagen habe, dann können Sie damit rechnen, dass es niemals eine Erholung der Wirtschaft gibt. Dann wird diese Krise hier, die wir jetzt erleben, zu einer permanenten Krise. Derzeit haben wir mehr als 6,5 Milliarden Menschen Und in zwei Generationen werden wir weniger als eine Milliarde haben. So etwa wie das dunkle Zeitalter des 14. Jahrhunderts. Wenn wir in diese Richtung weitergehen, die wir jetzt eingeschlagen haben, die Richtung, die wir seit dem 18. haben, mit dem Ende der letzten Woche, wenn wir diese Richtung beibehalten, dann geht es direkt in die Hölle. Und die Alternative ist, diesen Kurs zu wechseln. Man geht einen Schritt zurück und macht sich klar, wir gehen direkt auf die Hölle zu gerade. Wir reden hier nicht über Jahre oder so, sondern vielleicht Januar, Februar. Man sieht, wie dieser Narr, der Chef hier, Präsident der USA, sich diese Woche verhalten hat. Wenn man sich das mal anguckt und Leute, die da mitspielen, weil sie sagen, ach ja, wir halten das schon aus, weil den sind wir eh bald los. Ja. Das ist eine Katastrophe. Das ist vorher schon passiert. Das ist nicht neu. Gab es schon vorher solche Fälle. Nicht genau wie heute, aber dieselbe Art von Problem. Die Menschheit befand sich auf dem Weg aufwärts. Die Zivilisation war so, dass die Kultur sich verbesserte, die Lebensumstände verbesserten sich. Relativ gesehen ging der wissenschaftliche und technologische Fortschritt voran. Ja, die Menschheit war auf einem Aufwärtskurs und bumm, auf einmal ist sowas wie heute interveniert. Die Zivilisation gerät in eine Krise und kollabierte. Das ist wiederholt passiert. Dunkle Zeitalter sind eine Charakteristik der Menschheit in jedem Zeitalter. Und in jedem Fall gab es die Möglichkeit, dass das nicht hätte passieren müssen. In den meisten Fällen hat man es passieren lassen. Niemand hat sich gewehrt. Werden wir uns heute wehren? Ist es uns wichtig, was mit unseren Menschen passiert, mit unseren Mitmenschen, mit den anderen Menschen auf der Welt? Haben wir den Mut, gegen den Strom zu gehen, jetzt? Und den Mut, Nein zu sagen? Nein, das macht ihr nicht mit uns. Gibt es politische Führer, die den Mut haben, so etwas zu tun? Gibt es Menschen, die überhaupt den Mut haben, zu erkennen, was hier passiert? Selbst wenn sie nicht den Mut haben, etwas dagegen zu tun. Ja? Es gibt alle möglichen Leute, die mich fragen, ach, können Sie nicht einen Kompromiss machen, vielleicht einen kleinen Vorgeschmack hier, mal ein kleines Projekt hier, um zu gucken, ob's funktioniert. Ja? Aber Moment, wenn die Titanic untergeht, wollen wir uns hier etwa um den Raum streiten? Das ist die Situation, in der wir sind. Ja? Und das ist, was ich am letzten Dienstag diskutiert habe. Ich habe einen Umriss gegeben, präzise der Politik, der wir folgen können. Wir können das machen in den USA, egal wer der gegenwärtige Präsident ist. Es ist mir völlig egal, wer der Präsident sein wird. Denn wir haben ein präsidentielles System. Und dieses präsidentielle System ist viel, viel wichtiger als der Präsident als solcher. Wenn dieses präsidentielle System sich entscheidet, einen Schritt auf Russland, China und Indien zuzumachen, und zwar jetzt, um gemeinsam in Aktion zu treten, um die Richtung des Planeten, die Richtung der Welt zu verändern. Und das würde passieren durch die Taten dieser vier Nationen gemeinsam. Ja? Sind wir willens, das zu tun? Sind wir willens, uns für die Politik zu entscheiden, die Franklin Roosevelt während seiner Lebzeit repräsentierte und von der wir wissen, dass wir sie relativ zu unseren heutigen Lebensumständen auch vertreten müssen? Wir können das. Und wenn wir damit auf Länder wie Russland, China und Indien zugehen können, Länder, die völlig verschieden sind kulturell von unserem eigenen Land, wenn wir willens sind, das zu tun, mit diesen vier Nationen und anderen, um uns selber das Ziel zu setzen, wir werden jetzt handeln, um die Richtung der Welt zu ändern. Dann können wir Erfolg haben und überleben. Die Frage ist, ob wir willens sind, das zu tun. Wenn wir willens sind, können wir überleben. Wenn nicht, dann sind wir nur ein Haufen Narren. Die verdienen, was ihnen passiert. Das ist, worum es hier geht. Und Leute werden sagen, erklären Sie mal Ihr Schema, erklären Sie mal Ihren Plan. Na, die Sache ist ganz einfach. Ihr seid ein Haufen Faschisten, jetzt hört auf, euch so zu verhalten. Hört auf, diese faschistischen Politik hinterher zu rennen. Unseren Leuten ist alles hinweggestohlen und hinweggeschwindelt worden. Wissen Sie, wie groß die Schulden sind, die ein normaler Amerikaner mit sich herumträgt? Schauen Sie sich doch die Billiarden an Dollars, die in Schulden da im System sind. Und die Subprime-Hypotheken, die sind überhaupt nicht erwähnenswert. Die sind das letzte kleine Ende dieser Schuldenkette. Wir reden über Billiarden. Wir sind an diesem Punkt und leider gibt es hier nur eine ganze Menge Feiglinge. Und ich meine Feiglinge unter Kriegsbedingungen. Unter normalen Bedingungen sind das ganz normale Menschen. Aber das sind Menschen, die Angst davor haben, sich mit einem schrecklichen Feind anzulegen. George Bush ist ein Killer. Überlegen Sie mal, wie viele Menschen ihr Leben verloren haben durch diesen Menschen. In Kriegen, die nie hätten geführt werden dürfen. Und durch andere Effekte auf die Menschen hier. Das ist ein Mörder. Und er wird Sie auch umbringen. Und zwar ganz bewusst. Und die Leute hier an der Macht wissen das. Ich meine, es ist nicht nur George Bush. Da sind noch ganz andere da. Die sind genauso schlimm oder schlimmer. Wie George Shultz. Oder Felix Rohatyn. Einer der Unterstützer des Pinochet-Regimes in Chile. Einer der großen Geldgeber der demokratischen Kampagne. Oder George Soros. Genauso ein Mörder. Einer der größten Drogenhändler der Welt. Das ist ein Massenmörder. Und er ist selber Jude, der seine Erfahrungen gesammelt hat, als Arbeit, als Teenager, Juden in die Todeslager zu schicken. Und das ist dieselbe unverbesserte Mentalität, die in diesen Menschen heute noch operiert. Der Politiker, der also heutzutage etwas ängstlich aussieht, der ist vielleicht nicht unter gewöhnlichen Umständen ein Feigling. Aber man muss die Tatsache in Betracht ziehen, dass er wirklich Todesangst hat und ist in dem Sinne nicht qualifiziert für den wirklichen Kampf. Ja, denn der rennt davon vor Angst. Ein Deserteur eigentlich. Ja, und Deserteure haben immer eine gute Ausrede. Die haben Schiss. Also einige von uns müssen aufstehen, wie ich das tue, und Führung übernehmen in dieser Situation. Denn wenn wir das tun, dann haben wir die Möglichkeit, diese Alternativpolitik, die ich dargestellt habe, umzusetzen. Und in Kooperation mit den USA, Russland, China, Indien und anderen Ländern, die sich anschließen können und werden. Und wir können diese Situation komplett verändern. Wir können zu etwas zurückkehren, was in eine ganz andere Richtung geht. Und die Frage heute ist nur, sind wir willens, das zu tun? Das Problem heute ist, dass eine Moralität besonderer Art oder eine Moral. Also als ich jünger war, wenn man da, also in meinen jungen Jahren über das Leben nachdachte, dann dachte man im Grunde, mindestens über die Generation des Großvaters, Vaters in die Vergangenheit und zwei Generationen in die Zukunft. Bis zu den eigenen Enkelkindern. Viele der Immigranten, die in die USA gekommen sind, haben so gedacht, die als arme Menschen aus armen Ländern in die Vereinigten Staaten kamen und deren Ausblick eben der war, dass ihren Kindern und Enkelkindern es besser gehen würde. Ja, Leute sind ja als ganz einfache Arbeiter hergekommen und die Enkelkinder dieser Menschen waren oft dann Wissenschaftler, Doktoren und so weiter. Und das war aber auch eine Mentalität der Menschen damals. Die Menschen sind in dieses Land gekommen als Land von der Möglichkeiten, etwas zu entwickeln, irgendwie voranzukommen. Und das ist heute nicht mehr der Standard. Standard heute ist viel, viel selbstsüchtiger. Wenn ich hier nicht mehr atme, wenn ich nicht mehr am Leben bin, ist mir egal, was dann ist. In meiner Generation und in Älteren, die älter sind als ich, war das nicht so. Da dachte man schon so drüber nach, ich werde irgendwann sterben, aber das Leben hier wird weitergehen. Das heißt, das ist, was einen von einem Hund unterscheidet. Wir sind Menschen. Und als Menschen denken wir nun mal in Begriffen von kommenden wie auch schon vergangenen Generationen. Man kennt ja den eigenen Hintergrund. Man weiß, wo man herkommt. Man versucht, aus der Erfahrung der Familie zu lernen. Man versucht zu erkennen, in welche Richtung das Land sich bewegt und zu erkennen, welche Rolle man selber spielt. Und wenn man dann eine Familie gründet, möchte man natürlich auch absehen, wo das hingeht, wie die Richtung ist, wie die Familie sich entwickeln kann. Das war die Orientierung in unserer Gesellschaft. Also wer man ist in einem Prozess, der 4, 5, 6 Generationen umfasst, im Kontext des eigenen Lebens. Und wenn man etwa die Geschichte studiert, dann schaut man wenigstens einige Jahrhunderte oder wie ich das getan habe, Jahrtausende in die Vergangenheit. Und vorwärts wenigstens einige Jahrhunderte, um zu bestimmen, was die eigene Rolle ist zu der Zeit, die man selber lebt, relativ zu den vergangenen Tausenden von Jahren. So hat man sein eigenes Interesse festgemacht. Das Interesse, das man hatte, war nicht danach ausgerichtet, was man erfährt während des eigenen Lebens, was man alles erlebt und so weiter, sondern daran, indem man feststellt, wovon man Teil ist während des Lebens und was da kommen wird danach. Genau wie wie so ein Großvater mit seinem Enkelkind eben sich eines der großen Bauprojekte anschaut und seinem Enkel sagt, hier, schau, da habe ich mitgebaut. Ich habe das mit aufgebaut hier. Das war ein Standard. Und dieser Standard existiert nicht mehr. Existiert in gewisser Weise noch als Gefühl, als wenigstens ein Verlangen danach, menschlich zu sein, als ein Verlangen danach, diese menschliche Form von Unsterblichkeit daran teilzunehmen. Aber die Gesellschaft ermutigt einen nicht, in dieser Richtung zu denken. Das ist also in etwa die Situation, der wir uns gegenüber sehen. Wir können dieses Problem lösen. Aber wir müssen es auch verstehen. Wir sind jetzt am Ende der Zivilisation angelangt, wo die Politik, die uns angeboten wird von hochrangigen Quellen in den USA und Europa, in ein absolutes Desaster für die Menschheit führen werden, und zwar in ganz kurzer Zeit. Es ist überhaupt keine Frage, ob das System zusammenbricht oder nicht. Es passiert jetzt gerade. Und ohne die radikalen Veränderungen, die ich hier vorgeschlagen habe, wird das System weg sein, und zwar dieses Jahr oder spätestens im nächsten Jahr. Und da gibt es keinen Zufluchtsort. Ja, wer in die Hölle will, soll einfach da sitzen bleiben, wo er jetzt gerade ist. Dann braucht man gar nicht reisen. Ja, die Hölle wird zu einem kommen. Und die Frage ist, sind Sie willens, die Risiken auf sich zu nehmen, die mit der Veränderung einhergehen? Wollen Sie lieber kämpfen oder lieber auf die Hölle warten? So sieht's aus heute. Das ist meine Situation und meine Lage. Und man muss in diesen Begriffen denken. Ich habe das immer wieder dargestellt, in schriftlicher Form, in Diskussionen, in einer ganzen Reihe von Thesen. Die Situation ist mir völlig klar. Wir können gewinnen, das ist möglich. Aber es ist nicht sehr wahrscheinlich, oder? Wir müssen es erst wahrscheinlich machen.
we're gathered here in Washington, there are groups organized.
Während wir hier in Washington beisammen sind, sind also Gruppen in der ganzen Welt, die sich getroffen haben. Ich möchte einige von denen erwähnen. In Argentinien, in Bolivien sieht man es an verschiedenen Universitäten, in der Dominikanischen Republik, in Ecuador, dann in El Salvador und in Guatemala hat die Gesellschaft der Wirtschaftswissenschaftler in Guatemala City eingeladen. In Peru, in der Nationalen Ingenieurschule in Lima und in Argentinien war vorgesehen, dass dieser Webcast gezeigt wird. Das sollte gezeigt werden im Kongress. Nun, die argentinisch-britische Freundschaftsgruppe hat das verhindert. Es gibt schon tatsächlich einige Leute, die glauben, dass Argentinien immer noch als Imperium oder beziehungsweise als Kolonie existiert. Nun, ich möchte also zu einigen der Fragen kommen. Es gibt eine Frage hier eines wohlbekannten Washingtoner Politikjournals. Mr. LaRouche heißt es hier. Obwohl es klar war, dass aus dem G20-Treffen nichts Positives kommen würde, waren wir trotzdem einigermaßen verblüfft und auch sehr entmutigt, als das Folgetreffen in den späten April verlegt worden ist. Es ist ja nicht zu erwarten, dass im April noch wesentlich viel zu tun sein wird, wie Sie ja auch gerade gezeigt haben. Ist es nun Ihre Ansicht, dass eine frühere Initiative von den USA ausgehen muss, selbst wenn der Obama geneigt wäre, das zu tun, wäre ja selbst der 20. Januar relativ spät. Kann das auch von Russland passieren?
Ich sehe das anders. Ich stehe für die Vereinigten Staaten. Wir sind nicht ohne Einfluss. Meine Arbeit ist, den Leuten in den Vereinigten Staaten in den Hintern zu treten, und ich warte nicht darauf und schaue zu, was passiert. Sondern ich frage andere, helft mir, die Vereinigten Staaten in den Hintern zu treten, etwas zu tun. Und manchmal funktioniert das. Einige Leute in den Vereinigten Staaten sind hocherfreut, wenn ich das tue. Ja, wenn einige zu unserer Rettung herbeiströmen, ist das wunderbar. Willst du mitmachen? Naja, vielleicht nicht sofort. Aber man findet zum Beispiel in Frankreich und auch an anderen Orten ernste Personen, die sich wirklich um Alternativen bemühen. Es gibt diesen Idioten, der sich Präsident nennt. Und was ist dort passiert bei dem Treffen? Wir haben uns einige dieser Vorgänge im Fernsehen angeschaut. Man hatte diese Masse von Menschen. Und was passierte dort? War das ernsthaft? Nicht im geringsten. Man hatte eine begrenzte Anzahl von Sprechern und Zeit und keine Diskussion. Es gab noch nicht mal einen Austausch. Wenn zwei Leute sich gegenseitig anspucken, bedeutet das nicht, dass das eine Diskussion ist oder dass sie sich gegenseitig etwas anhauchen. Das heißt also, der Idiot will mal wieder babbeln. Lass doch dieses Baby brabbeln. Er hat sich noch nicht ganz zusammengerissen. Und Mitte Januar werden wir mit einigen Leuten einige wirkliche Optionen besprechen. Was bedeutet das? Naja. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich habe schon heute von hochrangigen Vertretern im Ausland Nachrichten bekommen, dass sie eine Vereinbarung wollen. Und auf der anderen Seite denke ich, dass der Druck der Realität die Leute dazu zwingen wird, aus den
aus den Gräben herauszukommen. Denn sie wissen, dass das System jetzt herunterstürzt. Und sie wissen ganz genau, dass es nichts gibt, um dieses System am Leben zu erhalten. Sie stehen also unter verdammt großem Druck, mit irgendetwas jetzt nach vorne zu kommen. Und sie gucken sich gegenseitig an. Seid ihr bereit? Vielleicht das ist das Problem. Und was ich tun muss, ist nachdrücken, nachdrücken und nachdrücken. Und so funktioniert das eben. Kann die Zivilisation gerettet werden? Ja. Bin ich dazu entschlossen, die Zivilisation zu retten? Ja. Habe ich Pläne dafür? Ja. Okay. Möchte jemand mitmachen? Ich komme ein bisschen später nach. Einige Dinge im Leben müssen eben entschieden werden. Und alles, was man dazu tun kann, ist, seine eigene Rolle dabei zu spielen, die beabsichtigte Lösung herbeizuführen. Ich kann sagen, was ich beabsichtige, aber was die anderen beabsichtigen, kann ich nicht genau sagen. Ob es das genau auch das bedeutet, was es sein soll, zeigt sich erst mit der Zeit. Was meine Rolle ist, ist den Leuten die Abscheulichkeit der Situation zu erklären. Hier passiert, das wird passieren, wenn wir nichts machen. Und das ist, was wir haben können, wenn wir etwas Erfolgreiches starten. Es ist keine Frage von Vorhersagen, sondern es ist eine Frage der Auseinandersetzung, wie ein Gefecht im Krieg. Ich habe noch nie Garantien im Leben gesehen. Das Leben an sich ist keine Garantie. Denn wenn man einmal die Straße betritt, ist nicht garantiert, dass man die andere Seite erreicht. Aber was man garantieren kann, ist, werden Sie handeln im Verhältnis zu einer bestimmten Situation. Ich bin da ziemlich flexibel. Ich bin dafür schon ziemlich lange hier unterwegs. Ich habe bislang mich ganz gut geschlagen. Und ich werde auch dabei sein. Und kämpfen. Und die Menschen können sich darauf verlassen, dass ich im Ausland kämpfen werde, genauso wie im Inland. Ich werde Verbündete finden im Ausland und auch hier, um das durchzusetzen, was durchgesetzt werden muss. Ich bin über viele Dinge absolut richtig. Lag ich völlig richtig. Ich möchte damit jetzt nicht irgendwie prahlen. Aber einige Dinge müssen getan werden, das ist ganz sicher. Und so ist das Leben. Handel richtig. Das ist eine Frage von jemandem beim Übersetzungsteam. Herr LaRouche, ich bin mir sicher, Sie sind, Sie wissen, dass seit dem Rettungspaket eine Menge Diskussion über den Bankrott des Systems vonstatten geht. Das System ist bankrott. Die großen Banken, die großen Automobilfirmen verlangen jetzt Rettungspakete, wie General Motors ist zum Beispiel jenseits des Bankrotts. Können Sie bitte mal das Rettungspaket versus das Bankrottverfahren-Thema anreißen?
Nun, die amerikanische Automobilindustrie hat überhaupt keinen Wert. Die Automobilindustrie der USA hat aber zwei Dinge in sich drin, die richtig wichtig sind heute und die auch vor zwei Jahren wichtig waren. Nun, man muss zuerst mal sagen, die amerikanische Automobilindustrie ist ein richtiges Versagensding. Es ist eine Katastrophe. Meine, also das, worauf ich dränge, und das war vor einigen Jahren, 2005, als ich mich mit diesem Fall befasst habe. Damals habe ich eine Reihe von Plänen dargelegt, die die Autoindustrie gerettet hätten. Das hätte nicht bedeutet, dass wir so viele Autos noch hergestellt hätten, wie einige Leute das gern hätten. Aber ich habe damals vorgeschlagen, die Automobilindustrie in zwei Teile zu teilen, die durch eine gemeinsame Sache verbunden werden. Und zwar, diese gemeinsame Sache ist Infrastruktur und die Maschinenbau- und Designfähigkeiten, die da drin stecken. Auf der einen Seite werden natürlich Automobile hergestellt und andere Fortbewegungsmittel, aber es werden eben auch andere Sachen produziert. Und das Wichtigste, was man heute in den Einrichtungen der Automobilindustrie hätte produzieren können, ist allgemeine große Infrastruktur. Zum Beispiel schauen wir uns nochmal das Flusssystem in den USA an, das also zwischen den Rocky Mountains und den Allegheny-Bergen sich bewegt. Das heißt also vom Ohio bis in die westlichen Ebenen, also den gesamten Mississippi, Missouri und Ohio-System flussabwärts. Dieses System umfasst das meiste Herzland der USA. Und das funktioniert nicht. Warum nicht? Nun, wir hatten einmal von St. Louis an ein System, das den Mississippi entwickelt hat. Der Missouri-Fluss zum Beispiel ist nie wirklich entwickelt worden. Ebenso der nördliche Teil des Mississippi. Nun, diese ganze Entwicklung, die mal stattfand, brach aber zusammen. Viele Sachen sind einfach obsolet geworden. Wenn man 50 Jahre oder 100 Jahre verstreichen lässt, dann gehen selbst große Investitionen irgendwann vor die Hunde. Das heißt, die Schleusensysteme, von denen wir hier sprechen, auf diesen großen Flüssen, brechen zusammen. Die Wasserkontrollsysteme brechen zusammen. Das kann ein Desaster für die ganzen zentralen Vereinigten Staaten werden, wenn wir das nicht in den Griff kriegen. In New Orleans hat man es ja gesehen, was passiert. Und auch gesehen, was dieser verrückte Präsident getan oder vielmehr nicht getan hat. Man hat gesehen, was nicht passiert ist, was hätte passieren sollen, was schon lange vorher hätte gemacht werden sollen. Was aber nicht passiert ist, weil dieser Präsident gelogen hat. Es gab ein riesengroßes Risiko, es ist vorhergesagt worden und die haben gelogen und gesagt, es wäre nicht da gewesen. Die Sicherheitsorganisationen haben gelogen. Nicht jeder, der da drin ist, aber diejenigen, die die Wahrheit gesagt hätten, sind offenbar weggedrängt worden. Das ist also eine Sache. Dieses Flussgebiet ist zufälligerweise auch ein großer Teil des Gebietes, das unsere Nahrungsmittel in den USA produziert. Das ist ein ähnliches Problem, wie wir es in Nordmexiko finden. Das heißt, das nördliche Mexiko bis zur US-Grenze, das ein Schlüssel, und Mexiko ist ein Schlüsselgebiet für die Sicherheit der Vereinigten Staaten. Und durch Vernachlässigung der Entwicklung in Mexiko wird das jetzt in einem gefährlichen Drogenschmuggelgebiet. Die Bevölkerung Mexikos ist hauptsächlich aufgebaut auf den Fähigkeiten in der Landwirtschaft, die meistens bei den Männern da ist. Was passiert also, wenn diese Männer das Land verlassen, um nach Kalifornien und so weiter in die USA illegal einzuwandern, um dort als Billigarbeitskraft zu arbeiten? Es sind nur noch die Frauen da in Mexiko. Und die Produktion fällt in sich zusammen. Und diese Männer haben immer noch ihre Fähigkeiten und wir schmeißen die jetzt einfach wieder raus. Was wird dann passieren? Es gibt einige große Fähigkeiten oder Möglichkeiten der Entwicklung für zum Beispiel Wassersysteme. Und das zum Beispiel das Plino-System im Norden Mexikos. Und diese Leute, die da jetzt hingehen wieder, die sind absolut dazu in der Lage, diese Sachen aufzubauen und damit eben auch die Produktivität zu erhöhen, das Arbeitslosigkeitsproblem in den Griff zu kriegen. Mexiko insgesamt braucht Infrastrukturprogramme. In Mexiko gibt es kein Bahnsystem von Norden nach Süden. Versuchen Sie mal, von der Grenze nach Mexico City zu kommen. Mexiko ist unterentwickelt, es ist unser nächster Nachbar und hängt mit einem ganzen Gebiet nördlich von Mexiko in den USA zusammen, wo wir ebenfalls nichts unternehmen. Wie bringt man das nun in Ordnung? Für solche Fälle rief man mal zu einer gewissen Zeit das Ingenieurkorps an. Denn das Ingenieurkorps ist ein ganz, ganz wichtiger Teil der Ingenieurkapazitäten, die also auch im Maschinenbau- und Entwicklungssektor in der Automobilindustrie sind. Die also die Fähigkeiten, die aus diesen Herstellungsprozessen gewonnen werden, einsetzen, um solche Probleme zu lösen. Das heißt, wir brauchen Infrastrukturprojekte in großem Umfang, wo die Automobil- und Maschinenbaufähigkeit dieses Sektors ein ganz wichtiger Faktor ist. Wenn wir also den Automobilsektor und den damit zusammenhängenden Maschinenbausektor involvieren, wer macht dort die Arbeit? Das sind dieselben Leute, die da arbeiten, die vorher die Autos hergestellt haben. Es gibt eine ganze Menge Hallenflächen. Erinnern Sie sich, wie wir das im Zweiten Weltkrieg gemacht haben. Große Arbeitskraft, große Arbeitsflächen. Wir bringen die Leute, die dort arbeiten, in diesen Städten und Vorstädten und die Nachbarn und so weiter. Ja, und man bringt die Leute dort wieder an die Arbeit. Ja, also das heißt, diejenigen, die es bis hierhin überlebt haben. Und dann macht man sich an diese Projekte. Gebt ihnen die Projekte. Die brauchen keine Autoprojekte, sondern die brauchen Beschäftigung. Und zwar eine sinnvolle. Sie sollen sich darum kümmern, dass ihre Städte und Dörfer und Großstädte wieder aufgebaut werden. Die brauchen keine Autos herstellen, die können alle möglichen Sachen bauen. Solange wie es eine Anstellung gibt, die mit ihren Fähigkeiten übereinstimmt, haben wir einen absoluten Vorteil davon. Also wir sollten aufhören, darüber zu reden, die Automobilindustrie wieder aufzubauen. Das ist ein Schwindel. Die Leute, die das vorschlagen, sind entweder völlig inkompetent, die mit irgendeinem Wing-Ding da an die Bevölkerung kommen und sagen, oh, wir werden den Menschen helfen und die werden uns wählen.
Schwindel. Typical Schwindel.
Typische Schwindler.
Also
lass uns doch mal ernster werden. Lass uns doch mal machen, was die Regierung bisher sich geweigert hat zu tun. Die Infrastruktur aufbauen in den USA, die wir brauchen, die notwendig ist für jede Produktion. Und dieser Maschinentool-Design-Sektor ist absolut wichtig. Das heißt, diejenigen, die bisher in diesem Automobilsektor gearbeitet haben, sind absolut dazu in der Lage, diese Aufgaben zu übernehmen. Und damit die Städte und Gemeinden zu erhalten, die diese Produktion mal inne hatten. Dafür braucht man keine Automobilindustrie. Was man braucht, ist Beschäftigung für Menschen in diesen Gemeinden und so weiter, in diesem Maschinenbausektor. Also anstatt jetzt hier mit diesen hanebüchenden Vorschlägen zu kommen, sollten wir uns genau darum kümmern. Was wir also tun müssen, ist Folgendes. Wir reden hier über 30- bis 50-jährige Zyklen, was also bei Kapitalanlagen, Kapitalgütern im Maschinenbausektor etwa so die Lebenszeiten sind. Für die Regierung geht es jetzt also darum, 30 bis 50 Jahre oder 30 bis 50-jährige oder Projekte mit 30 bis 50 Jahren Laufzeit zu produzieren. Es geht also darum, jetzt eine Kapitalinvestition zu machen durch die Bundesregierung, um damit diese notwendigen Projekte zu finanzieren. Projekte, die etwa an die Tennessee Valley Authority erinnern. Erinnern Sie sich, wie das aussah in Tennessee, was wir im Tennessee-Tal geschafft haben unter Roosevelt? Wir haben dasselbe Problem heute im Mississippi, entlang des Mississippi. Die Leute, erinnern Sie sich doch, wir haben den größten Teil unserer Maschinenbaukapazitäten sowieso schon verloren, abgesehen von dem, was in der Autoindustrie noch da war. Ja, das heißt, wenn die Autoindustrie absäuft, verlieren wir damit diese Maschinenbaufähigkeiten. Und dass die Menschen, die da arbeiten, unsere Objektive, unsere Aufgabe, unser Ziel ist also, diese Maschinenbaufähigkeit wiederherzustellen und zu erhalten und auszubauen, die relevant sind für unsere Nationen und relevant sind für den Aufbau solcher technischer Ressourcen. Das ist genau, was wir jetzt zu tun haben. Das bedeutet aber, dass wir nicht diesen Unsinn reden, der jetzt geredet wird. Das heißt, dass die Bundesregierung der USA ihre Finanzen wirklich aussortieren muss, um die volle Bedeutung des Kreditsystems wieder in Gang bringen. Das heißt, das meiste dieser faulen Schulden muss aus den Büchern rausgelöscht werden. Und stattdessen müssen Kapitalinvestitionen gefördert werden, Investitionen in die Dinge, die ich eben schon diskutiert habe. So sollten wir vorgehen. Das ist ein Franklin Roosevelt-Ansatz. Das hat damals funktioniert und das wird auch heute funktionieren. Und es wird sogar besser funktionieren, weil wir einige Lektionen haben, die wir von Roosevelt eben lernen können. Das heißt, wir sollten unsere Anstrengungen in dieser Richtung konzentrieren. Was war nun hier das Argument gegen mich? Das kam von diesem Nazi Felix Rohatyn. Warum sage ich Nazi? Nun, weil er zusammen mit George Shultz die Pinochet-Diktatur in Chile aufgebaut haben. Und diese Diktatur hat schlimme Dinge gemacht, nicht nur mit Leuten in Chile, sondern hat im gesamten latein- oder südamerikanischen Raum grausame Verbrechen begangen. Massenmord. Sie haben Hunderte und Tausende von jungen Menschen in Flugzeuge verfrachtet, haben ihnen die Bäuche aufgeschnitten und aus den Flugzeugen geworfen. Das haben sie gemacht, damit die Körper versinken im Wasser. Solche Sachen haben die getan. Das ist Felix Rohatyn. Und auch George Soros. Ja, solche Menschen. Das ist wirklich ernst. So müssen wir an die Sachen rangehen. Diese Leute sind dagegen, irgendeine Art von Franklin Roosevelt Ansatz oder Franklin Roosevelt System hier anzuwenden. Rohatyn sagte das damals. Kein Franklin Roosevelt, kein LaRouche. Das ist wiederholt gesagt worden. Die ganze Politik während der Wahlkampfkampagne dieses Jahr, kein FDR, kein LaRouche. Es wird auch keine Hillary Clinton geben. Sie könnte mit LaRouche zusammenhängen. Und da waren richtige Bedrohungen darin. Ernstzunehmende Bedrohungen. Das ist also unser Problem. Und die Bedrohungen sind nicht die Drohungen an sich, sondern weil es zu wenig Leute gab, die den Mut hatten, zu sagen, Leute, die solche Drohungen aussprechen, gehören ins Gefängnis. Leute, die sowas im Namen der Vereinigten Staaten machen, gehören ins Gefängnis. Diesmal sollten wir diese Leute kriegen, bevor sie handeln können. Wenn wir den Mut haben, die Politik ist da, die ist greifbar, die Lösungen sind da, wir müssen nur den Mut haben, das zu schaffen. Und vielleicht können wir einige internationale Unterstützung kriegen, sodass wir nachschauen können und herausfinden und diskutieren können, was noch getan werden muss. Für diejenigen, die über das Internet diese Veranstaltung verfolgen, wir sind jetzt in der Diskussionsperiode dieses Webcasts. Wir werden auch hier im Raum Fragen entgegennehmen. Indexkarten werden herumgereicht. Wenn wir sie also aufrufen, können Sie das Mikrofon benutzen. Ich kann hier langsam einschätzen, was Deborah Freeman, meine Kollegin, sonst hier bei diesem Webcast so zu tun hat. Denn Fragen regnen hier quasi herein. Es gibt eine Frage hier, die einige Male aufkommt, aber da auch diese Frage von jemand aus dem Übergangsteam der Präsidentschaft kommt, ist es sicherlich wert, diese Sache anzuschauen. Vor allen Dingen, da Franklin Roosevelt hier diskutiert wird. Ich meine, LaRouche, Sie haben seit Jahren darüber gesprochen, aber jetzt sind einige andere auch darauf gekommen. Also wie gesagt, eine Frage aus dem Übergangsteam des Präsidenten. Die ersten 100 Tage der Obama-Präsidentschaft, was würden Sie befehlen?
Come talk to me.
Sprecht mit mir.
Give me the full bill. It won't be just Bill Clinton. But now the first we have to recognize we're in a world crisis.
Was wir zunächst einmal feststellen müssen, ist, dass wir in einer Weltkrise sind und dass dieses System durch nichts gerettet werden kann. Es ist nicht wahrscheinlich, dass man dieses System überhaupt noch in diesem Jahr am Leben halten kann. Denn bis dahin ist es eine lange Zeit, in der wir wahrscheinlich möglicherweise kein Land mehr haben. Wollen Sie Präsident der Vereinigten Staaten sein? Wollen Sie, dass Obama ein Nationalheld ist? Was soll er dann tun? Er soll zu Russland, China und Indien gehen und ihnen sagen, sie sollen tun, was ich jetzt gerade dargestellt habe. Wenn ihr überleben wollt und die Briten euch nicht für diese Tat umbringen sollen, dann müsst ihr eure Sicherheitsapparat etwas aufstocken. Und wir würden eine sehr positive Resonanz bekommen. Vielleicht wegen ihrer Probleme mit uns in der Vergangenheit werden sie uns nicht sofort vollständig vertrauen. Aber redet mit diesen Menschen. Redet mit den Menschen in China, die sich sehr um diese Sache sorgen. Sprecht mit Indien. Die wären in der Lage, sich auf eine Vereinbarung einzulassen. Entweder wir unterzeichnen einen Selbstmordvertrag, oder Sie werden ein Weltstar, ein Weltheld. Das ist das Beste, was man tun kann in dieser Situation. Und so muss man über die Sache auch nachdenken. Das wäre ein Anfangspunkt. Man muss etwas haben, mit dem man arbeiten kann. Innerhalb des jetzigen Finanzsystems hat die Vereinigten Staaten keine Ressourcen mehr. Wir haben drei Bush-Amtszeiten gehabt. Wir waren 12 Jahre in den Büschen, sozusagen. Wir waren 12 Jahre in den Büschen. Und das ist wirklich passiert. Zusammen mit einigen anderen Faktoren war das nicht sehr positiv. So müssten wir anfangen. Und wenn wir damit anfangen, dann könnte man die Bevölkerung der Vereinigten Staaten davon überzeugen, dass sie es wirklich ernst meinen. Das heißt nicht, dass das Ergebnis, die Lösung automatisch ihnen in die Hände fällt. Aber wenn Sie ein erfolgreicher Präsident sein wollen, dann fangen Sie damit an. Denn die Krise wird Sie sehr hart treffen. Möglicherweise versuchen die Briten, Sie auch umzubringen. Wir versuchen, Sie davor zu schützen. In den ersten Wochen und Monaten des kommenden Jahres müssen wir in der Lage sein, das zustande zu bringen. Andererseits ist alles im Ungewissen. Wenn wir diese Art von Vereinbarung und Zusammenarbeit mit diesen Ländern bekommen, kann ich Ihnen versichern, dass Sie Zustimmung von Japan und Korea bekommen und von auch anderen Ländern, von Ländern wie Frankreich und Italien. Darauf kann man sich mehr oder weniger verlassen. Wenn Sie erfolgreich sein wollen, tun Sie das.
Die nächste Frage ist von einem alten Freund aus Peking. Der fragt, unter einem neuen Bretton Woods-System, was denken Sie, Herr LaRouche, sollte die weltweite Währung sein? Immer noch der Dollar oder ein Korb von Währungen oder eine ganz neue Währung? Wir hatten ähnliche Fragen auch von einem bekannten Ingenieur in Mexiko. Und wie sollte diese neue Währung mit Gold verbunden sein?
Ich rate immer dazu, dass man nicht zum Psychofall wird, denn das würde rauskommen. Denn dieser Korb von Währungen oder Währungskorb ist also eine völlig verrückte Idee. Es gibt nur eine Lösung hier. Und das ist die Lösung eines Bretton Woods Designs, so wie Roosevelt das 1944 vorgesehen hat, und nicht Keynes. Keynes war ein Faschist, den kann man vergessen. Er hat das auch gesagt, 1937, in seiner allgemeinen Theorie, im Vorwort. Es war 1937 bei der Veröffentlichung seines Buches in Deutschland, wo er eben sagte, dass er sich, dass da eben die in Deutschland seinem Buch eine etwas günstigere Aufnahme sich verspricht. 1937. Das heißt, wir brauchen ein System weltweit von festen Wechselkursen, ein Wechselkurssystem, das funktioniert, und dafür braucht man die Übereinkunft mit den USA, und die USA sind hier absolut wichtig. Das ist eine Schlüssel, die spielen eine Schlüsselrolle. Und dazu Russland, China und Indien. Wenn das geschieht, kann man etwas unternehmen. Alles andere ist also eine Chimäre. Ja, und das wird einfach nur, auch nur eine Katastrophe führen. Darauf muss man sich jetzt konzentrieren. Das ist eine Lösung, die auf einem Kreditsystem aufbaut und nicht auf einem Geldsystem. Das gegenwärtige Geld, Weltgeldsystem muss ersetzt werden, indem man es in ein Bankrottverfahren bringt und übernimmt. Und dann werden die Anlagen und ausstehenden Zahlungen und so weiter, die in diesem Geldsystem da sind, und wird diejenigen, die etwas wert sind, übertragen als Werte in ein Kreditsystem. Und diejenigen, die es nicht sind, die es nicht wert sind, die werden einfach eingefroren und vielleicht eventuell irgendwann vergessen. Und das kann man nicht alles auf einmal machen. Das wird eine Weile dauern. Aber man braucht unmittelbar ein Vertragswerk zwischen diesen vier großen Nationen, um eine Reorganisation in Bankrott, ein Bankrottverfahren in Gang zu bringen, wo man dieses Kreditsystem als eine Vertragsorganisation aufbaut. Und das muss mit den Vereinigten Staaten passieren, denn wir sind die Einzigen, die diese Art von System haben. Und dazu Russland, China, Indien und andere. Das Kreditsystem oder die Mitglieder dieses Kreditsystems werden dann anfangen, rettbare Elemente des gegenwärtig existierenden Geldsystems herauszufinden. Und die monetären Anlagen trotzdem noch in den alten Referenzrahmen zu lassen. Und hier geht es natürlich um ganz offensichtliche Dinge in Gemeinden, Städten und so weiter, Produktionsstätten. Das sind alles Dinge, die mit in das Kreditsystem überführt werden müssen. Das heißt, die kommen also in den Kreditkorb. Sachen, die etwas dubios sind, die kommen natürlich in den monetären Korb, bis jemand sie da vielleicht rausholen will. Denn damit ist ein großes Risiko verbunden. Und früher oder später werden also viele der Dinge, die in diesen Geldkörben noch übrig sind, rausgeholt werden. Aber das wird natürlich zu Discountpreisen passieren. Wenn jemand sagt, ich nehme mich der Sache an, aber nicht zu dem Preis. Das ist die einzige Möglichkeit, da rauszukommen. Und das wird funktionieren. Und ich kann das auch sehr empfehlen. Man atmet besser. Man hat höhere Überlebenschancen, auch für die Kinder. So kann es passieren, aber man muss den Mut haben, das durchzuziehen.
Homeowner and Bank Protection Act in their state legislatures, and they all have a very similar question on the what to do.
Von Leuten, die das Gesetz zum Schutz der Eigenheimbesitzer und Banken eingebracht haben, kommt oftmals eine Frage. Diese Frage diesmal kommt von einem Senator in Oklahoma City und dem State Senator aus Kentucky und aus Missouri. Die drei Fragen sind alle recht ähnlich. Sie haben alle drei diese Gesetzgebung eingebracht, aber Nancy Pelosi hat diese Gesetzgebung im Kongress blockiert. Und die Frage ist, was sollen sie mit diesem Gesetz zum Schutz der Heimeigentümer und Banken tun? Und welche Möglichkeiten gibt es für die bundesstaatlichen, also für die staatlichen Regierungen in den USA, der einzelnen Bundesstaaten, die also riesige Defizite haben? Wie können sie mit diesem Problem umgehen auf Staatenebene, auf Bundesstaatenebene?
Man muss wohl Leute wie Nancy Pelosi wirklich lynchen oder so ähnlich. Oder sie mit dem Lasso einfangen, damit sie netter sind. Die Hauptelemente, die ich vorgeschlagen habe, betreffen das Bundessystem und Staatssystem. Und zwar sind das wirklich permanente Maßnahmen, keine vorübergehenden, sondern die legitimen Banken und die Heimeigentümer unter Bankrottschutz auf Staats- und auf Bundesebene muss etwas arrangiert werden. Sowieso. Das ist Teil des Problems, die Banken. Das Bundeskreditsystem muss reformiert werden, um es endlich wieder zu einem Nationalbankensystem zu machen. Das wäre eine permanente Veränderung. Daran muss man nichts ändern, nur weil man eine internationale Veränderung macht. Und es ist sehr wichtig, dass über diese Dinge abgestimmt werden. Denn man muss einen Präzedenzfall schaffen als Anbeginn dieser Entwicklung. Die Obama-Administration, eine hereinkommende Regierung, muss einfach das zu einer Priorität machen. Und dann kann alles andere Notwendige in dieser Reform wirklich durchgezogen werden. Denn es gibt immer noch Heimeigentümer und Banken in Schwierigkeiten, weil das Gesetz zum Schutz von Heimeigentümer und legitimen Banken noch gar nicht verabschiedet worden ist. Das Bundesbankensystem. Man muss also das Federal Reserve, die Bundesnotenbank, in ein solches Nationalbanksystem hineinziehen. Unter unserer Verfassung werden Kredite nur von der Bundesverfassung geschöpft. Und dann haben wir die Banken. Wir brauchen eine Institution, die als Nationalbank operiert und man nutzt dann eben also das Steuerrecht und die Privatbanken als Funktion, um diese Beziehung zu managen. Man braucht also all diese Beziehungen. Man muss also das Federal Reserve System in ein wahres Nationalbankensystem verwandeln. Es ist ja schon bankrott, hoffnungslos. Also nutzt man diese Tatsache und stellt sie unter nationalen Bankrottschutz und nimmt die Institution und transferiert sie in die Kreditabteilung und ist dann Teil als reguläre Bank der Bundesregierung. Und dann plötzlich fällt eins zum anderen.
Und meine, was ich denke, was man haben muss, sind verschiedene Elemente, die alle für sich bestimmte Eigenschaften haben und die dann plötzlich zusammenspielen in ein neues nationales, in ein Bundessystem, das man braucht. Und das schafft man, indem man einfach Dinge hat, Dinge nimmt, die Wert haben und benutzt sie funktionell innerhalb des Systems. Bis hin zum kleinen mittelständischen Unternehmen und dem individuellen Bürger. Wenn wir das von der Warte aus angehen, können wir die Banken schützen, können wir die Gemeinden schützen und können all diese Elemente zusammenführen. Und sie passen zusammen. Warum passen wir sie? Warum passen wir sie zusammen? Weil wir wissen, wie sie zusammenpassen. Wir haben ja eine nationale, einen Erfahrungshorizont, in dem wir wissen, wie diese Dinge funktionieren. Weil wir sie verstehen, wie man sie zusammentut. So einfach ist das. Ein hoher Rat, eine hohe Form von Dezentralisierung ist von großem Vorteil. Die Leute sollen das System verstehen und auf einfache Art und Weise verstehen, wie man sich an dieses System anpasst. Ah, sagen sie, ich verstehe das. Jetzt weiß ich, was sie wollen. Und das System ist nach wie vor unter Beobachtung, unter Aufsicht. Und die Leute werden verstehen, wie es generell funktioniert. Was ich in diesen Fällen gemacht habe, war einfach nur, die speziellen Fälle zu beschreiben, die dann in ihrem dezentralisierten Charakter funktionieren, aber unter einem zentralisierten allgemeinen Funktion. Und das wird die Menschen inspirieren, das auch zu tun. Die nächste Frage kommt aus New York City. Ich weiß, dass es eine Menge Leute beschäftigt. Die Frage heißt, über die vergangene Woche gab es eine Menge Diskussionen über die Bedrohung des Lebens des jetzigen Präsidentschaftskandidaten oder gewählten Präsidenten. Eine Art Terroranschlag. Und diejenigen, die den Präsidenten beschützen, denen sind diese Bedrohungen ganz klar. Ich habe eine Frage über die derzeitige Sicherheit und anderer prominenter Figuren. Manche sagen, es gibt kein Risiko. Wie denken Sie darüber?
Nun, am 3. Januar 2001, vor der Amtseinführung von George W. Bush, vor seiner ersten Amtseinführung, warnte ich vor der Wahrscheinlichkeit eines terroristischen Anschlags gegen die Vereinigten Staaten. Nun, ich hatte keinen spezifischen Hinweis auf so einen terroristischen Akt. Wie konnte ich das also wissen, dass so etwas wie der 11. September passiert, ohne zu wissen, dass es der 11. September sein würde? Warum habe ich davor gewarnt? Nun, weil ich diese Prozesse hier verstehe. Und ich glaube nicht an diese normalen, bescheuerten Verschwörungstheorien. Ich weiß, wie viele Präsidenten der Vereinigten Staaten umgebracht worden sind. So ziemlich jede Ermordung eines Präsidenten oder die Ermordung eines wichtigen Menschen in den USA wurde von britischer Hand verübt. Lincoln wurde von den Briten umgebracht. Da gibt es überhaupt keinen Zweifel darum. Es sind einige Details der Öffentlichkeit vorenthalten worden, aber die Beweise sind da. McKinley, genau dasselbe, die Briten. Warum haben sie ihn umgebracht? Aha, warum? Um Teddy Roosevelt reinzubekommen. Warum? Um
die Intention des Königs von England vorzubereiten, der damals bald König werden würde, den Ersten Weltkrieg in Gang zu bringen. Und das wäre unter McKinley nicht passiert. Es gab einige Dinge, die wichtig waren, um den Ersten Weltkrieg in Gang zu bringen und die damals besonders durch den Prince of Wales beabsichtigt waren. Nummer eins war die dafür zu sorgen, dass Bismarck aus seinem Amt fliegt in Deutschland als Kanzler. Denn Bismarck hatte sich dagegen eingesetzt, dass ein Balkankrieg als Abzugsknopf benutzt wird, als Zünder für einen größeren Krieg. Und Bismarck sagte das unmittelbar, nachdem er aus seinem Amt war, dass das hier ein Versuch sein würde, den Siebenjährigen Krieg zu wiederholen. Um also diese Verschwörung zu verstehen, muss man auch die Geschichte kennen. Man muss wissen, was der Siebenjährige Krieg war. Und man muss verstehen, dass die Geschichte nicht einfach nur eine Frage ist von individuellen Taten, sondern es geht hier um Institutionen, die quasi eingebaute Reflexe haben. Und die eine so bestimmte, wenn man bestimmte Sachen tut, bekommt man auch bestimmte Reaktionen. Was war also die Bedeutung der Ermordung McKinleys? Ja, McKinley war ein amerikanischer Patriot. Und sein Vizepräsident Teddy Roosevelt war das nicht. Tatsache ist, dass Teddy Roosevelt der Neffe war des ehemaligen Kopfes des britischen Geheimdienstes in den Konföderierten Staaten. In den Südstaaten. Der hat Teddy Roosevelt ausgebildet. Ja, da kam natürlich danach Präsident Taft, aber dann gab es noch so einen Typen, Woodrow Wilson. Woodrow Wilson kam aus einer Familie, die bis auf die Gründung des Ku Klux Klan zurückgeht. Und Woodrow Wilson hat mit dem Einzug ins Weiße Haus den Ku Klux Klan national neu gegründet, mit einer Zeremonie im Weißen Haus selbst. Also hier sind zwei Charaktere, die beide britische Besitzungen sind, die eingesetzt worden sind als britische Frontoperation, genau wie die Konföderierten eine britische Operation waren durch Lord Palmerston. So versteht man diese Sachen. Und so versteht man auch die Situation, der ich mich am 3. Januar 2001 gegenüber sah. Damals war die Situation so, da war ein absolut inkompetentes Stück Scheiß. Also ein Typ, der absolut wertlos war, eine Schöpfung von George Shultz, der sich seinen Namen schon gemacht hatte durch die Schöpfung des Pinochet-Regimes in Chile. Das ist kein patriotischer Amerikaner, das ist ein britisches Besitzstück. Und so kommt dieser inkompetente Kerl in die Präsidentschaft mit einer Krise, die mir damals völlig klar war, völlig klar vor Augen lag. Und mir war klar, die würden versuchen, die Situation durch eine gewisse Art von Diktatur unter Kontrolle zu kriegen. Und wie kriegt man so eine Diktatur? Durch einen nationalen Notfall. Und was wäre ein nationaler Notfall? Ja, er schießt den Präsidenten. Oder was Ähnliches. Und alles, was ich damals sagte, ist, dass wir in diesem damaligen Jahr 2001 eine Form von terroristischer Aktion erleben würden, die genutzt werden würde, um eine Notfallsituation als Vehikel zu erzeugen, um die Präsidentschaft als diktatorische Kontrolle aufzubauen unter George Bush. Im August des Jahres damals gab es einige potenzielle terroristische Anschläge, einer in Washington D.C., die perfekt durchorganisiert waren. Und in New York City auch. Und das New York City-Szenario ist passiert. Und alles, was wir erlebt haben, war Resultat dieser Prozesse, die in Gang waren. Um eine Diktatur in den USA hervorzubringen, die hier nie existiert hat. Unter George W. Bush Jr. Haben wir effektiv eine Diktatur erlebt. Jetzt haben wir einen neuen Präsidenten. Die Anzeichen, die ich sehe, ist, dass das nicht lange aushalten wird hier. Der wird nicht lange hier sein. Woher habe ich das?
Early this year. I check it. I've got a situation on my hands. This is a made-ready situation.
Ich habe gesehen, früh in diesem Jahr schon, dass es hier auf den Weg gebracht wird, eine Situation zu erschaffen, die einen potenziellen Kandidaten für die Präsidentschaft vor oder nach der Wahl umzubringen. Das ist vorbereitet worden. Die Briten sprechen auch davon. Die in Chicago zum Beispiel sind einige der Schlüsselfaktoren. Das ist nicht eine Frage, ob man irgendwelches Insiderwissen hat, sondern es geht darum zu verstehen, wie ein Prozess funktioniert, wie bestimmte Institutionen funktionieren. Ja, und wenn man in bestimmten Situationen ist, dann ist man am Rande des Krieges. Ja, andere Situationen, da ist es eben nicht so. Andere Situationen machen Ermordungsversuche an Staatsführern eher wahrscheinlich und andere wiederum nicht. Ja. Also man schaut sich das nicht an, wie die verrückten Leute sich das anschauen, sondern man schaut sich das an durch die Augen von jemand, der versteht, dass die Gesellschaft ein Prozess ist, die unter gewissen Bedingungen auf gewisse Art und Weise reagiert. So funktioniert sowas.
Ja.
Jetzt haben wir einen absolut inkompetenten gewählten Präsidenten. Für die Situation, die wir hier heute haben, ist er überhaupt nicht vorbereitet. Also nur eine ganz plötzliche Inspiration würde den dazu bringen, gegen sein Profil zu handeln. Ich meine, sowas kann passieren. Es gab religiöse Erlebnisse dieser Art in der Vergangenheit. Wir können ja auch heute dafür beten. Aber in der gegenwärtigen Situation ist er als Politikmacher, als Bestimmer einer Politik, völlig wertlos. Und so haben die Briten ein gewisses Problem. Sie versuchen, die USA zu kontrollieren. Und der Typ kann das nicht. Also was wird hier passieren? Was werden sie tun? Sie werden auf eine neue Ebene der Diktatur sich schwingen. Und wie kriegt man die USA in eine Diktatur, sodass man das System, so wie es jetzt gerade zusammenbricht, kontrollieren kann? Indem man den gewählten Präsidenten umbringt. Von ihrem Standpunkt löst es das Problem. Das heißt, trotz all dieser Geschichten, die ich also hier bekomme, besonders aus britischen Quellen, der britischen Presse, dass er jetzt in Gefahr ist, umgebracht zu werden. Aber dadurch, dass Obama ist, was er ist, in der gegenwärtigen Situation als gewählter Präsident, ist er einfach prädestiniert. Das ist nicht mal irgendwas Persönliches. Peng, peng, so schnell geht das. Und das Beste, was man tun kann, um ihn zu verteidigen, ist in meiner Situation, ihnen jetzt zu sagen, was ich weiß. Ja? So, damit sie wissen, wenn hier was passiert, ist es durch diese Leute passiert. Ich weiß, dass die das sind, die das versuchen werden. Wenn ihm etwas Schlimmes passiert, dann wissen sie, wo das herkommt. Und dann wissen sie auch, was zu tun ist. Und das ist der beste Schutz, den ich ihm jetzt gerade geben kann. Ich will nicht, dass er umgebracht wird. Ich glaube nicht, dass er qualifiziert ist, Präsident zu sein, aber das heißt nicht, dass ich will, dass er umgebracht wird. Hoffen wir, dass ein Wunder passiert, dass er sich qualifiziert. Wenn man die richtige Kombination von Leuten hat in der Regierung, dann ist das auch nicht unmöglich. Dann wird er auch da mitmachen. Und das ist die beste Hoffnung, die wir derzeit haben für diesen Kerl.
This next question is somewhat of a follow-up to the last one.
Die nächste Frage schließt an die vorhergehende Frage an. Und zwar kommt die Frage aus dem italienischen Senat, wo es eine Resolution für ein neues Bretton Woods gibt. Und hier schreibt jemand: Hallo, Herr LaRouche. Ihre Kommentare in den letzten Monaten, was Barack Obama angeht, waren sehr überraschend. Es sah oft so aus, als wollten sie, dass er verliert, sodass McCain Präsident wird. Ich erkenne natürlich, dass Obama nicht perfekt ist, wie viele andere auch, und dass seine Wahl auch keine Lösung an sich ist. Aber ist nicht der beste Ansatz, zu versuchen, ihn zu beeinflussen, sodass es möglich wird, einen Bretton Woods zu bekommen?
Das bedeutet nicht, dass man zu Gott beten soll, dass ein Wunder geschieht. Das Beste wäre, einen besseren Kandidaten zu bekommen. Aber das Problem hier war, wir haben es erlaubt, dass britische Institutionen Einfluss gewonnen haben, vor allen Dingen über den größten Drogenhändler der westlichen Hemisphäre, George Soros, der mal für Hitler, für die Todesschwadrone gearbeitet haben. Und das ist noch nicht mal der Hauptpunkt, sondern er mochte den Job und seitdem hat er sich eben so verhalten. Er wurde für diese Arbeit rekrutiert und jetzt macht er es nicht für Hitler, wie als Kind er das getan hat, sondern für das britische Empire. Und er ist der größte Drogenhändler der westlichen Hemisphäre und ein Killer, der wirklich weltweit Staatsstreiche und Verbrechen vergeht. Das ist unser Problem. Dieser Dreck, der herübergeschwemmt wird von den Briten. Und ohne diese Anstrengungen seitens von Soros wäre er gar nicht gewählt worden. Das heißt, er ist ein britisch kontrolliertes Ereignis, vielleicht nicht eine Person, aber ein Ereignis. Und er wurde in Verbindung gebracht mit der Drogenhändler-Szene, um ihn zu nominieren. Und es wurde gemacht im großen Maßstab und von der britischen Regierung und von George Soros. Sie müssen sich die Dinge von dem Standpunkt aus anschauen. Vielleicht gibt es ja auch Absolution. Man muss eben den Teufel manchmal betrügen. Es gibt eine weitere Frage aus China. Jemand, der ein Gelehrter, der eine Publikation herausbringt und Sie, Herr LaRouche, schon vor Jahren in Los Angeles traf. Eine interessante Frage. Herr LaRouche, Sie sagen, dass die chinesischen Arbeiter unterbezahlt sind und sie unterbezahlt werden, um mit niedrigen Produktionskosten im Weltmarkt im Wettbewerb zu sein. Wie können Sie das Thema Arbeit der chinesischen Gesellschaft umreißen?
Nun, das Problem ist nicht so sehr, dass die chinesischen Arbeiter unterbezahlt sind, sondern dass China unterbezahlt wird. Was hier passierte, ist ein Transfer von Produktion von den USA nach China. Wo ist die Differenz, was diese Produktion angeht? Nun, das ist eine Reduktion im Preis, ja, wenn man vergleicht, was die Produktion in den USA gekostet hätte. Das ist ja das Argument, China würde billiger arbeiten. Hat die chinesische Bevölkerung, die hier angestellt ist, entsprechende Ausbildung und Infrastruktur, die vergleichbar sind mit den USA? Auf keinen Fall. Die Vereinigten Staaten und Deutschland hatten die am weitesten ausgebildete Bevölkerung und Infrastruktur der Welt. Niemand auf der Welt konnte auf lange Sicht billiger produzieren als die USA und Deutschland. Denn wir hatten eine völlig überlegene Technologie. Bringt man jetzt die Produktion nach China mit dem Argument, dass China weniger kostet als die USA? Was bedeutet das eigentlich? Es bedeutet, dass was China als Nation erhält, als im Austausch für die Produktion, ist und muss weniger sein als die Kosten für die eigentliche Produktion.
30% of the population of China one hand, 70% of the other. You've got this whole thing throughout, this whole thing about this development of export industries. Export.
Und das betrifft die ganze Entwicklung der Exportindustrien in China.
Ja?
Wenn man etwas, man bringt also etwas auf einen Markt. Und das Geld, was man hier spart an sogenannten Produktionskosten, ist hauptsächlich das Geld, was man nicht investiert in die Infrastrukturentwicklung und so weiter. Und das ist genau Chinas Problem heutzutage. Die Infrastruktur in China insgesamt ist überhaupt nicht ausreichend entwickelt, um diese Art, um diesen Level von Produktion aufrechtzuerhalten. Was wir zur selben Zeit geschafft haben, ist, die Bezahlung für diese Güter so weit herunterzubringen, dass die Produktionskosten überhaupt nicht gedeckt werden können. Und das schafft man oft, indem man die Investitionen in Infrastruktur und so weiter reduziert. Ja? Gibt es frisches Wasser heutzutage aus Wasserhähnen in den USA? Würden Sie das trinken?
Ja?
Das ist, was passiert ist. Die Investition in die Infrastruktur, die einem trinkbares Wasser aus dem Hahn gegeben hätte, ist einfach rausgenommen worden aus den Budgets. Alle möglichen Sachen sind wegreduziert worden.
Ja?
Jetzt geht man mal nach China, ja, und man sieht, dass das, was für die Produktion Chinas bezahlt würde, niedriger ist als die Nettokosten der physischen Produktion auf dem Weltmaßstab. Das heißt, China arbeitet ohne die Produktionskosten decken zu können. Es ist nicht nur, dass die einzelnen Arbeiter zu wenig bezahlt werden, sondern China bekommt zu wenig für seinen Beitrag. Und China ist natürlich sehr verletzlich. Und es ist verletzlich, weil es eben ein so großes Fehlen gibt, weil so viel Infrastruktur fehlt. China wächst natürlich, das stimmt, im Bahnsystem und anderen Infrastruktursystemen und so weiter. Es gibt ja sehr gute Projekte dort, aber es ist nicht genug. China hat eine sehr große Bevölkerung. Und was hier passiert, reicht nicht für die Bedürfnisse der chinesischen Bevölkerung. Das heißt, auf Weltmaßstab müsste man die Kosten der Produktion anheben. Und zwar erstmal bis dahin, dass man die tatsächlichen Produktionskosten deckt. Und zwar die Produktionskosten der Gesellschaft. Das heißt, es geht hier um die Gemeinschaft und oder beziehungsweise die Gemeinde, in der die Produktion stattfindet. Die muss ja erhalten werden. Sodass wir also erstmal das Einkommen für die Produktion erhöhen und diejenigen Einkünfte zurückschneiden, die nicht so nötig sind. Wie Slumlords und solche Sachen, mit Billighäuser verkaufen. Sodass man eben auch in China in die Richtung gehen würde, dass man durch Investitionen in Hochtechnologieverbesserungen die tatsächlichen Produktionskosten verringert, indem man eben die Infrastruktur verbessert. Ja? Wir sind immer weitergegangen in Richtung der billigen Arbeitskraft in vielen Teilen der Welt, indem wir von einem Land zum nächsten gerannt sind und immer billigere Arbeitskraft gesucht haben, indem wir sie ausgebeutet haben durch diese sogenannten Billiglohnoperationen, anstatt deren Wirtschaften zu entwickeln. 1967-68 zum Beispiel, oder seit diesem Punkt, haben die USA Geld verloren. Es gab damals einen Einschnitt in den Infrastrukturinvestitionen, besonders im letzten Teil des Jahres 1968. Und seit dieser Zeit erleben die Vereinigten Staaten einen Nettoverlust, in physischen Begriffen ausgedrückt, bis auf den heutigen Tag. Das ist ein Nettoverlust von Infrastruktur, ein Nettoverlust von Industrie, Produktion und jeder Kategorie von Einkommen. Das betrifft die Gesundheits- und Krankenversorgung, das betrifft Renten und so weiter. Überall Nettoverlust. Wir müssen daher die Weltproduktion und die Weltproduktivität vergrößern, sodass wir die Preise anheben können, um die Produktion tatsächlich auch bezahlen zu können. Und gleichzeitig muss die Investition in die Technologie und in kapitalintensive Bereiche erhöht werden, sodass wir die physischen Nettokosten abdecken können, der physischen Produktion, durch höhere um fortgeschrittenere Technologie. Aber man muss die gesamte Rechnung bezahlen, alles, was in die Produktion tatsächlich involviert ist. Und das haben wir nicht getan. Und da müssen wir hin, dahin müssen wir noch gelangen. Wir brauchen die Kernenergie. Wir brauchen Kernenergie auf breiter Basis. Und wir können damit die Produktivität erhöhen und die Produktionskosten verringern, weltweit. Es gibt besseres Wasser und so weiter. Massentransportsysteme, anstatt sich auf den individuellen Autoverkehr zu verlassen. Das bringt die Transportionskosten runter. Ich kann ihnen dann damit ein besseres Leben geben. Das gibt einem Stunden pro Tag zurück für ein geordnetes und richtiges Familienleben, wo man ansonsten 2, 3, 4, 5 Stunden im Auto verbringt, 5 Tage die Woche. Das sind, so misst man das. So muss man darüber nachdenken. Nicht wie irgendjemand sagt, das seien die und die Produktionskosten. Sondern stellen wir das System bereit, das alle Notwendigkeiten abdeckt. Und in China, natürlich, hier muss die Produktion zu einer so weit hochgebracht werden und die Verdienste daraus, dass erstmal bezahlt wird, was in die Produktion reingeht. Und so kann man also eine Einigung erreichen mit China, mit Indien, aber auch mit anderen Ländern, mit einer Roosevelt'schen Vereinbarung, wo man vielleicht so 5, 6 oder noch längere Vereinbarungen trifft, sodass man also seinen Weg daraus sich arbeiten kann, aus diesem Problem. Diese Vereinigten Staaten sollten China helfen. Wir können das auch. Wir sollten das tun. Aber so tut man das, indem man effektivere Methoden da reinbringt und sich vor allen Dingen aussortiert, wer bezahlt wird und wofür bezahlt wird und wofür nicht. Uns erreichen eine Menge Fragen, die von großer Dringlichkeit sprechen. Viele erkundigen sich, wird das passieren, werden sie das tun und so weiter. Nun, Lin macht natürlich seine Arbeit und ich möchte mir einen Moment Zeit nehmen, um den Leuten zu sagen, die hier heute zuschauen, sie haben auch eine Verantwortung. Und das LaRouche Political Action Committee wird seinen Job machen. Wir produzieren Videos auf der Webseite, die in immer schnellerer Frequenz produziert werden, wo wir diskutieren, wie eine Nationalbank anders ist als ein monetäres System und so weiter. Ich fordere Sie also auch auf die Webseite zu gehen. Aber wenn wir hier über Dringlichkeit reden, dann warten Sie nicht auf irgendeine mysteriöse Kraft, die Michelle Obama ins Ohr flüstert, sodass er ein Bettgespräch haben kann mit Barack Obama, sodass er morgens dann aufwacht und wie Franklin Roosevelt denkt. Wir brauchen Menschen in diesem Raum, Menschen, die heute zuhören, die mit diesen Ideen hier organisieren gehen und sie verbreiten helfen. Und ein Teil der Hilfe der Verbreitung dieser Ideen besteht in Geld und in Spenden, die wir brauchen. Ja. Also für viele, die ein dringliches Bedürfnis haben, hier zu helfen, wäre das der erste Schritt zu tun. Ein Ökonom und Bankier aus dem Südwesten der Vereinigten Staaten stellt die nächste Frage. Jemand, der seit einiger Zeit darüber gesprochen hat, wie sehr er damit übereinstimmt, das Problem anzugehen von geringen Zinsraten, die also die Blasen immer weiter füttern und auch die Hyperinflation diskutiert hat und so weiter. Dieser Mensch fragt, ist es immer noch Ihre Ansicht, dass das Rettungspaket, das Geldpumpen in das System, dass wir immer noch am Rande einer hyperinflationären Explosion sind.
Ja. Wir sehen gerade zwei unterschiedliche Tendenzen. Auf der einen Seite
haben wir die US-Regierung, die alles Mögliche unternimmt, um Preise politisch zu manipulieren, wo sie es immer nur kann. Und dann gibt es ein langwieriges Problem. Und das Größte dabei ist, die Billiarden von Dollar, die an Hedgefonds gebunden sind. Und im Moment gibt es wirklich eine Zusammenballung von Leuten, die versuchen, die Hedgefonds zu bezahlen. Und es wird immer schlimmer. Wir stehen vor einem riesigen Sturm, einem Unwetter über den Finanzinstitutionen. Viele Leute sind völlig verängstigt und sitzen gegenüber Paulson, dem Finanzminister, in absoluter schierer Angst. Das ist die allgemeine Situation. Wir sind in einer an sich hyperinflationären Situation, aber auch in einer hyperdeflationären. Um das zu verstehen, müssen Sie auf der einen Seite verstehen, die Kollapsrate der Banken, die steigt. Was heißt, dass Sie in eine absolute Desintegration der Wirtschaft gerade eintreten und Sie werden eine hyperinflationäre Entwicklung haben wie in der Weimarer Republik. Und wenn nicht, dann wird es ein hyperdeflationäres Auseinanderfallen des Systems geben. Wie? Es gibt einen Zusammenbruch des Handels. Warum? Der Handel bricht nicht wirklich zusammen, sondern etwas anderes, sondern die Kreditbriefe werden nicht mehr ausgestellt. Das bedeutet, dass wenn ein Hersteller etwas von A nach B verschifft, dann bekommt er keinen Kredit. Kein Kreditbrief. Es wurde hergestellt, jemand hat es gekauft, aber man kann es nicht von A nach B bewegen. Die internationalen Kreditbriefe und so weiter werden nicht ausgestellt und deswegen kann man also die Güter nicht verschiffen. Es ist also nicht, dass diese Waren nicht verkauft werden, denn sie werden ja gekauft. Und nicht, dass sie nicht produziert werden, um zu verschifft zu werden, denn sie werden ja produziert. Und es gibt ja Verträge darüber, aber sie werden nicht verschifft. Es gibt keinen Kreditbrief. Denn das Kreditsystem ist zusammengebrochen. Man bekommt also diese Art von Komplikationen, sodass alles zusammenbricht. Auf der einen Seite hat man einen an sich hyperinflationären Prozess, der mit dem Derivatsektor verbunden ist. Und dann haben wir einen deflationären Prozess, einen Zusammenbruch von Produktion. Die Leute verkaufen zu jedem Preis zurzeit, um ihr Geld zu bekommen. Und beides passiert zur gleichen Zeit. Der bestimmende Faktor darin ist der Derivatsektor. Das ist der Trieb, der Antrieb. Schauen Sie sich also nicht das System von unten nach oben, von dem einzelnen Verkauf an, sondern von oben nach unten. Und ganz oben sind die Finanzderivate. Und das treibt die ganze Krise an. Alle Phänomene dazwischen sind nichts weiter als Reflexionen der Tatsache, dass der Derivatsektor der eigentliche Antrieb ist. Wir haben eine Frage aus dem Publikum von jemandem namens Feride Gillesberg, die aus Dänemark bei uns ist. Und zwar eine Frage über das Vier-Mächte-Abkommen. Was ist mit Europa? Wie viel Macht haben die Europäer? Was können die Europäer tun und was gibt es für ein Verhältnis zwischen dem amerikanischen und dem europäisch-parlamentarischen System?
Im europäischen System gibt es keine Unabhängigkeit. Da gibt es keine politische, das europäische System hat keine politische Kontrolle über sich selbst. Es gibt also keine richtigen Kreditmöglichkeiten. Trichet zum Beispiel. Das ist eine völlige Zeitverschwendung. Europa hat seine Souveränität abgegeben als Nationengruppe. Die Tendenz jetzt ist natürlich jetzt inzwischen diese Maastricht-Vereinbarung zu ignorieren. Ja. Und wenn man da Trichet, wenn man Trichet in so einem Raum von Leuten erwähnt, dann fangen die einfach alle an zu lachen. Denn wir sind in einer Notfallsituation, in einem Notstand und da muss was geschehen. Europa ist also in dem Sinne kein Faktor bei einer Entscheidung. Es gibt ein gewisses Verhältnis zwischen Russland und Frankreich. Sarkozy in dem Fall. Sarkozy droht, eine unabhängige Rolle zu spielen. Und er spielt so was Ähnliches momentan. Also eine wirklich ganz spezielle Sache, die er tut. Sarkozy ist also momentan der einzige Staatschef Europas, der neben Russland irgendeine politische Bedeutung hat in diesen Fragen. Und die Wahrscheinlichkeit ist, dass er eine Rolle spielen wird. Wenn Russland und China, Indien sich entschließen, mit den Vereinigten Staaten zu reden, über diesen Vorschlag, den ich gemacht habe, dann wird die Rolle Sarkozys in Europa ganz, ganz wichtig werden. Aber wenn es so weit nicht kommt, ja, und ich meine, das ist ein Potenzial, was unter anderem in Sarkozy als Faktor mit integriert, sowas in Gang bringt. Aber ansonsten wird keine der westeuropäischen Regierungen irgendeine bedeutende Rolle spielen bei dem Ingangbringen dieser Vorschläge. Sarkozy wird da eine Rolle spielen in den Diskussionen mit China, mit Russland, Indien und anderen. Das heißt, das kann ein katalysierender Faktor sein. Aber der Schlüssel dieser Sache liegt in dem direkten Verhältnis zwischen Russland, den USA, beziehungsweise den USA und Russland, China und Indien. Und diese Nationen müssen direkt oder indirekt in Übereinkunft kommen. Das würde die Sachen wirklich verändern. Europa könnte sich dann ganz plötzlich verändern. Aber solange das nicht passiert, sehe ich keine großartige Möglichkeit für irgendetwas, was aus Europa kommen kann. Und die Teile, die ich genannt habe, kann man nicht einfach ersetzen. Man braucht die USA, man braucht Russland und Indien und China. Dann, denke ich, ist das möglich. Dann kann das gemacht werden. Und andere Länder können eine Rolle spielen, das zu beeinflussen. Dabei eine Rolle zu spielen. Aber die können das nicht initiieren. Und Sarkozy kann eine Rolle spielen. Frankreich unter Sarkozy ist momentan am wahrscheinlichsten ein Land, das eine solche Rolle spielt, die also etwas in der Richtung an Einfluss einbringt auf diese Gruppe von Nationen. Aber das ist das Beste, was ich sagen kann. Ich muss sagen, dass ich sehr beeindruckt bin von den Fragen, die uns wirklich aus der ganzen Welt erreichen. Ich sollte natürlich auch dazu sagen, dass neben den Nationen Latein- und Südamerikas Paris, in Frankreich, in Deutschland auch durch die Büse organisiert Treffen stattfinden, aber auch in den Universitäten der Vereinigten Staaten. Ich weiß, im Bostoner Gebiet, in Texas, an beiden Küsten, überall Treffen stattfinden, wo dieser Webcast mitverfolgt wird. Wir werden uns um alle Fragen kümmern. es wird nichts verloren gehen, mit denen wir uns beschäftigen werden. Aber ich habe eine Frage, die ich denke, du sehr mögen wirst, Lynn. Ein klassischer Künstler aus Europa. Jemand, der sagt, dass er sich mit vielen talentierten Bildhauern, Malern und so weiter umgibt, die alle deine Ideen sehr, sehr schätzen. Die alle übereinstimmen, dass eine Renaissance die einzige Möglichkeit ist für die Zukunft. Und so habe ich folgende Frage über die Künste. Neben dem Studium der Natur und ihrer Prinzipien, welchen Hinweis und welchen Rat können Sie geben denjenigen jungen Künstlern, die sich heute mit der Kunst zuwenden? Gibt es heutzutage Unterstützung für uns, Leute, die uns zuhören wollen? Und wie können wir unterscheiden, wer wirklich edle Absichten hat? Und welche Themen, denken Sie, sind am wesentlichsten, die also in der modernen Literatur behandelt werden sollten? Große Taten, ob sie gut oder schlecht sind, sind immer ein guter Stoff für Drama. Wir möchten Ihren Rat, um die richtigen Grundlagen zu schaffen.
In dieser Angelegenheit möchte ich Sie auf etwas hinweisen, was ich gerade geschrieben habe. Und zwar über das Thema, dass Mathematik nicht Wissenschaft ist. Es behandelt zwei Themenbereiche. Zunächst mal die Physik, physikalische Wissenschaft. Kein Prinzip der Wissenschaft kann durch die Mathematik bestimmt werden. Denn die Definition eines physikalischen Prinzips liegt außerhalb der Mathematik. Und nirgendwo ist es besser dokumentiert als durch Keplers Entdeckung der universellen Gravitation, wie Einstein auch betonte, der sich dieses anschaute vom Standpunkt Bernhard Riemanns, dass das Prinzip selbst außerhalb liegt der reinen Mathematik. Auf ganz ähnliche Weise ist das Prinzip der künstlerischen Kreativität, zum Beispiel das klassische Drama als relevanten Fall, es gibt keinen Fall, in dem es eine individuelle tragische Figur im klassischen Drama gibt. Keine Figur ist eine individuelle tragische Figur im klassischen Drama. Denn dann ist es kein klassisches Drama. Und man schaue sich die gesamte Geschichte des klassischen Dramas an. Das erste bekannte klassische Drama wird Homer zugeschrieben, die Ilias. Das ist das Modell für europäisches klassisches Drama. Was ist der Grund für die Tragödie in der Ilias? Eine Person, die als individueller Held agiert. Ansonsten gibt es nur, also die Götter zum Beispiel sind Schurken. Und sie flüstern den Menschen, die Götter und Göttinnen flüstern den Menschen etwas ein. Und das führt also zu einem Abschlachten. Die griechische klassische Tragödie orientiert sich an diesem Modell, dass man Stimmen hört von außen, eine mysteriöse Nachricht. Oh, ich muss mich jetzt an dieser Nachricht orientieren. Und? Tragödie. Deswegen ist das Prinzip des klassischen Dramas, es gibt keinen tragischen Helden als Individuum. Das ist romantischer Unsinn, wenn die Leute das behaupten. Ich möchte gern mal die Stücke sehen, die sie aufführen, denn sie sind ekelhaft. Die Gesellschaft hört imaginären Göttern zu. Sie sind gefangen in dem Ratschluss der Götter, diese eingebildeten Götter. Oh, das sollten wir vielleicht nicht tun, sonst passiert uns etwas, passiert das nicht und bitteschön, tu das auch nicht. Die Gesellschaft ist wie gefangen innerhalb von Stacheldraht, regiert von Ängsten, von mysteriösen Ängsten, dass sie niemals handeln. Ab und zu einmal gibt es einen Protagonisten, der nicht gefangen ist in diesem Mist, indem er zum Beispiel sagt, ach, ich höre den Göttern und ihren Stimmen gar nicht zu. Und er handelt als Held und er rettet die Gesellschaft von sich selbst. Aber gewöhnlicherweise, wie zum Beispiel auch bei unseren amerikanischen Präsidenten, sind die meisten Menschen verdammte Idioten, die auf die mysteriösen Stimmen hören. Wir werden dich nicht befördern, du wirst nicht Erfolg haben, wenn du nicht das tust, was wir wollen. Das und das sollst du nicht tun. Und plötzlich gibt es einen Riesenknall und die Gesellschaft fährt zur Hölle. Der tragische Fall ist also nicht der Held als Individuum, sondern so jemand wie Roosevelt, der die Gesellschaft trotz dieser Einflüsterungen und Bedrohungen dieser imaginären Götter verändert. Was die Tragödie ist, ist die Gesellschaft an sich, nicht der Held. Die Gesellschaft, die auf die Einflüsterungen hört. Mutter sagt, tu das nicht. Vater sagt, tu das nicht. Und der Nachbar sagt, nein, das solltest du auch nicht tun, das ist keine gute Idee. Und das ist tödlich. Deswegen ist also die Idee eines Helden, eines tragischen Helden, existiert nicht. Betrachten wir mal einen berühmten Fall. Bei Schillers Wallenstein. Die Tragödie in Wallenstein ist nicht Wallenstein, sondern Wallenstein ist unfähig, die Lösung zu erkennen, die außerhalb des Rahmens liegt, der ihm gegeben ist. Der erste Teil zum Beispiel ist Wallensteins Lager. Es gibt also diese riesige Armee, die versammelt ist für einen religiösen Krieg, um alles zu zerstören. Und die Trilogie endet mit dem Tod von Wallenstein. Aber der 30-jährige Krieg endete dann nicht. Schiller schrieb dieses Stück nach seinen Studien nicht nur über den 30-jährigen Krieg, sondern auch über den Krieg mit den Niederlanden. Und diese beiden Themen waren es eben kombiniert, die er in Wallenstein zu eins zusammengeschweißt hat. Die Tragödie liegt nicht im Individuum, sondern in der Gesellschaft. Die Gesellschaft will die Führungsperson zwar dafür beschuldigen, für das, was ihnen passiert ist, so wie zum Beispiel in den USA, in dem kein einziger Präsident das getan hat, was Roosevelt damals getan hat. Aber keine Präsidenten seitdem waren die tragischen Figuren an sich, sondern weil die Amerikaner, die Bevölkerung, auf die Einflüsterung der Götter gehört haben, gab es Tragödien. Weil sie nämlich gesagt haben, oh, vielleicht könnte sich meine Frau von mir scheiden lassen, ich muss auf die Gefühle meiner Familie Acht geben. Und die Politik, die Realpolitik im wahren Leben, mit dem sich die Tragödie befasst. Die Tragödie schaut auf die Realität. Ein großer Dichter guckt sich die Realität an und will den Menschen beibringen, was die Realität ist und warum sie sich und die Gesellschaft sich so verhält, wie sie es tut. Es ist nicht, um die Menschen irgendwie zu reizen mit einer Show, sondern es geht um eine Gesellschaft, die für den Künstler beängstigend ist und die man nicht verstehen kann, die. Und plötzlich, man geht also mit dem Gefühl in die Gesellschaft, nicht, dass du nichts tun kannst, sondern dass du doch etwas verstehen kannst und du versetzt dich in die Gesellschaft und sagst, vielleicht kann man doch etwas tun im großen Maßstab. Das ist Wissenschaft. Die Wissenschaft schließt die Absicht des Menschen ein, das Universum zu verändern. Denn Mann und Frau sind einzigartig. Sie können den Prozess, den Schöpfungsprozess verändern. Unser Job ist, das Universum zu verstehen, die Umgebung, die Umwelt zu verstehen, etwas, was unsere Leben und unsere Nationen beeinflusst, und dann unseren Verstand zu benutzen, um Lösungen zu finden, wie man mit Problemen fertig wird, für das Beste der Menschheit. Das hat ja auch Roosevelt getan, Abraham Lincoln hat das getan, George Washington hat das getan, John Quincy Adams hat das getan, Bismarck in gewisser Weise auch. Er ist eigentlich ein Held, für das, was er tat, innerhalb des Rahmens, der ihm gestattet war. Lazare Carnot war ein Held, er war kein Versager. Einer der größten Wissenschaftler waren Helden, weil sie Erfolg dabei hatten, eine Herausforderung zu bestehen. Es gab Martin Luther King hätte Präsident sein sollen, aber genau deswegen hat man ihn getötet. Er hatte diese Charakterqualität, eine einzigartige. Er war ein wirklicher Held. Und das ist das, was wir aus der Tragödie verstehen müssen. Dass wir dieselbe Herangehensweise, denselben Standpunkt haben, wie gegenüber klassische Kunst. So wie gegenüber Wissenschaft. Die beiden sind also im Prinzip deckungsgleich und dasselbe. Und das schließt mit ein, dass wir uns, so wie der Fragestellende es eben auch anspricht, zu einem neuen Schritt, zu einer neuen Bewusstseinsstufe aufzuschwingen. Können wir wirklich verstehen, das, worüber wir reden, als Teil des realen Lebens? Kann man das verstehen? Das ist die Herausforderung. Das ist dieselbe Herausforderung wie die Wissenschaft der Physik. Zum Beispiel, ich habe das kürzlich in einem Schriftstück gesagt, in einem letzten Paragraphen, Absatz. Die Schrift von Percy Shelley über die Verteidigung der Dichtkunst, der Poesie. Dass ein Individuum, das kreativ ist, die Gesellschaft verstehen muss und verstehen muss, was man tun muss, um die Gesellschaft zu beeinflussen, damit sie ihre Probleme lösen kann. Und genau diesen Standpunkt, mit diesem Standpunkt hat Rembrandt seine Bilder gemalt. Er hat diese Homer-Büste gemalt und er schaut sich also quasi Aristoteles an. Und dieser Künstler ist wirklich vergleichbar mit einem Wissenschaftler, der sich die größten Errungenschaften der Kunst anschaut und sich anguckt, was ist denn großartig über Kunst, wie zum Beispiel die Kunst von Leonardo da Vinci. Und das Motiv ist, die Qualifikation ist, dass man aus dieser Erfahrung herauskommt und sich über sich selbst besser fühlt, weil man die Menschheit verstanden hat, und zwar besser als vorher. Und dass du dich selbst auch etwas besser verstehen lernst als vorher. Und das ist bei Wissenschaft und großer klassischer Kunst genau dasselbe. Wir werden diesen Webcast damit abschließen. Es wird auf der LaRouchePAC-Seite archiviert und wir stellen sicher, dass in den nächsten Tagen jeder Bürger dieses Webcast sehen wird. Bitte applaudieren Sie für Lyndon LaRouche, für das, was er in den letzten 68 Jahren gemacht hat. Lyndon LaRouche. Vielen Dank.